Wir werden voraussichtlich zwei Semester lang das Vergnügen miteinander haben. Das erste Semester werden wir lernen, worüber Wirtschaftspolitiker streiten. Das zweite Semester hätte jetzt fast gesagt, wollen wir das anwenden, aber nee, da ist schon wieder inhaltlich was vorgegeben, nämlich, dass ihr im zweiten Semester dann lernen sollt, wie die Zentralbanken sich das Geld denken und wie sie damit umgehen und sowas. Da werden wir auch dann mit Inflation und so Sachen in Kontakt kommen. Aber das erste Semester, wie gesagt, ist eines, wo es darum geht, dass wir lernen, warum ist eigentlich die Wirtschaftswissenschaft nicht einer Meinung, warum ist das bei uns genauso wie bei den Juristen, du fragst fünf Leute und kriegst sieben Meinungen. Und das wollen wir so ein bisschen uns herantasten als Ganze. Bevor wir in diesen Meinungsstreit hineingehen, werden wir allerdings so ein paar Dinge kennenlernen, die eher Gemeinsamkeiten darstellen. Vielleicht doch einmal die Kamera eher dahin, wo ich vielleicht auch bin. Ja, so, vielleicht besser, passt nicht. Weil irgendwie mag ich das nicht, wenn ich da was vor mir habe. Ja, also jetzt mal warm schon sein können. Der erste Teil wird sicherlich bei einigen spontanes Erbrechen auslösen, wenn Sie die Bezeichnung hören, nämlich volkswirtschaftliches Rechnungswesen, weil ja Rechnungswesen immer mit einer der beliebtesten Teile des Betriebswirtschaftsstudiums ist. Ich werde versuchen, mich auf die etwas interessanteren Facetten zu konzentrieren. Ob mir das gelingt, müsst ihr dann hinterher beurteilen. Ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder nachgefragt bei den Studenten, ob man nicht dieses oder jenes mal weglassen sollte. Und immer hieß es dann, nee, das passt schon und so weiter. Insofern sind sozusagen eure Kommilitonen schuld, wenn ihr das da alles bei mir hören müsst, was ich euch da gerne erzählen möchte. Die Art und Weise, wie ich arbeite, ja, ich bin kein Freund davon, Leuten ewig lange zuzuhören. Das hat zwei Konsequenzen. Erstens würde ich mich freuen, wenn ihr euch aktiv einmischt und sei es auch nur durch die Frage, was heißt denn das oder wie war denn das gemeint oder sowas. Das zweite wäre mir noch lieber, nämlich wenn ihr auch mal nachhakt und sagt, das ist doch ein Schluss, kann man das nicht auch anders sehen und so weiter. Und bitte, ihr dürft es durchaus so deutlich formulieren. Ja, also wir wollen hier eigentlich ins Gespräch kommen. Ja, es soll ein bisschen diskursiv sein. Es soll nicht nur ein Schwall von mir über euch hinweg sein, der euch da zum Fenster rausspült geistig. Ja, das ist eigentlich nicht meine Idee, wie das idealerweise sein sollte. Es klappt meistens nicht besser, weil die andere Variante wäre ja die, dass ich euch sozusagen vorher sage, das müsst ihr euch durchlesen, anschauen, lernen, nachschlagen oder sonst was und dann diskutieren wir darüber. Aber ja, ich sag mal so, die Neigung, das auf die Art und Weise zu praktizieren, ist noch nicht stark entwickelt in der deutschen Studentenschaft. Das zweite, wozu das führt, dass ich mir auch nicht so lange zuhören möchte, ist, dass ich öfter mal eine Pause mache.
Sie kommen direkt?
Ja, bis jetzt gibt's keine Klagen. Vielen Dank. Ich halte nichts davon, nur eine Viertelstunde Pause zu machen. Also wir werden zwei bis maximal drei Pausen machen. Und ich sage dann üblicherweise eine Zigarettenlänge, was ich damit meine. Man muss das heutzutage ja dazu sagen, weil kaum noch jemand raucht. Ist bei euch noch jemand da? Ein, zwei, gut, selber Dreher oder Fertigraucher?
Nee,
ihr dreht sie. Bei euch da ist ja noch länger. Also ihr müsst während der Stunde schon drehen, ja, wenn wir die reine Kiffzeit kriegen. Vor 8 bis 10 Minuten Pause oder sowas, ja. So eine Hausnummer. Also für drehen und gemütlich rausgehen und rauchen und gemütlich wieder reingehen, ist das zu kurz. Gut. Was habe ich noch für Spinnereien? Achso, Ich werde des Öfteren mal in besonders emotionalen Momenten der Lehre abrutschen ins Bayerische. Das ist für einige eine sprachliche Herausforderung. Bitte sagen Sie es, wenn Sie hilft, ja, weil dann blende ich hochdeutsche Untertitel ein. Aber ansonsten sage ich natürlich, das stärkt eure interkulturelle Kompetenz. Und das ist ja sogar, glaube ich, bei euch ein eigenes Lehrfach irgendwann einmal im Laufe eures ausgiebigen Stundenplanes. Insofern machen wir hier praktische Übungen in interkultureller Kompetenz. Ja, und für alle anderen, wir verstehen wir uns sowieso. Gut. Ja, ich glaube, das war's jetzt ziemlich, was ihr über mich verrechnen sollte. Wollt ihr noch irgendwas wissen? Klausur wird am Ende des vierten Semesters sein. Früher mal konnte man da etwas flexibler sein, das haben sie rausgenommen, die Flexibilität. Vielleicht auch was zu meiner Person, wenn es euch interessiert. Ich bin jetzt 60, seit guten 20 Jahren hier am Labern über VWL. Warum ich das mache, meine Hauptzielsetzung ist nicht, weil ich euch was beibringen möchte, wo ich sage, ja, dann kannst du ja in VWL glänzen. Das, was mein Ziel ist, ein bisschen tiefer gesteckt. Ich möchte eigentlich, dass ihr mit Interesse in den Wirtschaftsteil überregionaler Tageszeitung reinschaut. Das ist mein Ziel. Ja, dass ihr da mit Interesse reinschaut, was wird da berichtet über Wirtschaft, über die Volkswirtschaft und so weiter. Ich sehe es als meine Aufgabe, euch da so Hemmschwellen zu nehmen. Hemmschwellen bei dem Umgang mit volkswirtschaftlichen Nachrichten. Nicht deshalb, weil ihr unmittelbar, wenn ihr jetzt hier rausgeht, Volkswirtschaftslehre brauchen werdet. Das wird aller Voraussicht nach nicht der Fall sein. Aber je weiter ihr in der Unternehmenshierarchie nach oben klettert, desto mehr werdet ihr Volkswirtschaftslehre brauchen. Das heißt, das, was wir miteinander machen, ist ein gewisses Investment in die Zukunft. Und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen, ihr werdet die Inhalte, wenn ihr nah dran an der Unternehmensleitung seid, werdet ihr die Inhalte brauchen, die wir machen. Zum zweiten aber, und das noch viel mehr, werdet ihr auch schon früher, um überhaupt aufsteigen zu können, ein gewisses Interesse für Wirtschaftsnachrichten entwickeln müssen. Ihr werdet ein gewisses Grundwissen entwickeln müssen, was denn aktuell sich so bewegt und welche Auswirkungen das auf andere Unternehmen, auf eure Unternehmen und so weiter haben könnte. Und manchmal ist das wirklich unangenehm, ja, wenn man die Frankfurter Allgemeine mal wegnimmt. Das ist ja sowieso tendenziell eine Bleibüße. Aber wenn man dann die Wirtschaftsnachrichten anschaut, dann sitzt du halt da und kratzt da den Kopf und denkst da, scheiße, was wollen die jetzt eigentlich sagen? Also, so ein Mist, was wollen die eigentlich sagen? Und da gilt es also, Hemmschwellen abzubauen. Ich werde mit euch zum Beispiel im ersten Teil einiges an Begriffen einfach lernen. Ja, was ist ein Bruttoinlandsprodukt? Wir werden so ein bisschen hören, was versteht man eigentlich genau unter Wachstum und so Zeug. Ja? Und wie gesagt, wenn ihr nach den zwei Semestern dann mal irgendwann mir flüstern würdet, sieh, ich lese jetzt frei früh mehr Tageszeitung oder ich schaue mir mal wegen online mehr Wirtschaftsnachrichten an, dann würde ich sagen, Mission accomplished, passt, wunderbar, haben wir wieder was erreicht. Deswegen auch immer die Einladung, bringt irgendwas mit, was euch über den Weg läuft. Ja, also wenn ihr irgendwo Nachrichten seht, hört, wo ihr sagt, das verstehe ich jetzt nicht, was wollen die da eigentlich oder sowas, bringt es mit. Ja, ich kann euch nicht versprechen, dass ich es auf Anhieb verstehe, manchmal muss ich auch was nachschauen. Aber manchmal klappt es auch, dass ihr das aus dem Stand heraus ein bisschen aufklären kann, was denn da so Sache ist. Fühlt euch da nicht limitiert auf das, was wir in diesen zwei Semestern an Stoff machen, sondern wenn ihr irgendwas, was wirtschaftlichen Bezug hat, findet in den Nachrichten, was euch in der Erinnerung im Hinterkopf ist oder was ihr irgendwie nicht verstanden habt, bringt es mit. Schauen wir, dass wir da was draus machen. Ja. Habt ihr jetzt schon irgend so ein Thema? Aus dem Stand heraus, auch nicht. Ja?
Also, mich würde interessieren, wir leben ja gerade in der Inflation, also die ja. Inflationsrate liegt ja, glaube ich, bei um die 5% oder so. Ja. Und woran liegt das? Also, was ist der genaue Grund dafür?
Also, wir haben eigentlich mindestens drei, eventuell vier Gründe dafür. Der erste Grund ist ein rein statistischer. Und zwar, wir haben im Juli 2020 die Mehrwertsteuer abgesenkt von 7% auf 5% und von 19% auf 16% und haben das im Ende Dezember 2020 wieder rückgängig gemacht. Das heißt, immer wenn ich einen Jahresvergleich mache, und die Inflationszahlen, die wir hören, sind immer Jahresvergleiche. Wenn ich einen Jahresvergleich mache, dann wird verglichen der Dezember 2021 mit dem Dezember 2020, in dem aber in diesem Dezember 2020 die Preise allein schon deshalb eigentlich niedriger sein mussten, weil die Mehrwertsteuer geringer war. Gekoppelt damit ist, dass wir von im Januar 2021 die Einführung einer CO2-Abgabe auf Energie hatten, die obendrauf gekommen ist und auch die Energiepreise, egal was sonst noch los ist, erhöht hätte. Also die beiden Effekte wären so oder so da. Es traut sich kaum einer so richtig klar sagen, was er denn glaubt, wie stark der Anteil dieser beiden Effekte ist an der Gesamtinflationsrate. Ich warte einfach mal auch auf die Gefahr, ihn voll auf die Schnauze zu fallen. Also es sagt so zwischen 1,6% und 2% ist das in etwa aus dieser Inflationsrate, die auf diese beiden statistischen Effekte zurückgeht. Warum nicht mehr als 2%? Wir haben gesagt, mindestens von 7% auf 5% und 19% auf 16%. Aber da dürfen wir nicht verkennen, dass zum Beispiel die Nettomiete, die Arztleistungen und so weiter, die sind alle ohne Mehrwertsteuer. Das heißt, da hat sich diese Senkung nicht ausgewirkt. So, zweiter Effekt. Die Pandemie war ja gekennzeichnet dadurch, dass vielen Unternehmen das Geschäft weggebrochen ist. Wer könnte das besser beurteilen als eure Branche? Diese Zeit, wenn einem das Geschäft wegbricht, ist nicht unbedingt die geeignete Zeit, um Preiserhöhungen durchzuführen. Selbst wenn du Kostenmehrungen hast, wegen Personalkosten, Mieten oder whatever, ja, du gehst nicht unbedingt her und sagst, ich muss jetzt, weil ich sowieso keine Aufträge habe, unbedingt die Preise erhöhen. Das heißt, da gibt es einen gewissen Rückstau an Preiserhöhungen aus dieser Zeit. Und sobald wieder mehr Öffnung da ist, hat man versucht, diesen Rückstau aufzulösen. Das nächste ist, die Preissteigerung ist nicht in allen Bereichen des Warensortimentes gleich stark. Es gibt welche, wo sie praktisch gar nichts rührt, und andere, wo sich ganz viel rührt und ein paar, wo es vielleicht sogar nach unten geht. Das, wo sich ganz viel rührt, wo ganz viel angezogen ist, habt ihr alle mitbekommen, sind die Energiepreise. Wir hatten ja, wenn ihr euch vage zurückerinnern könnt, im Jahr 2020 teilweise die Situation, dass Superbenzin zu haben war an der Zapfsäule für 1,18 Euro. Ja, und jetzt sind wir bei 1,68 Euro. Da sind zwei CO2-Abgaben drin. Ja, erstmal die Einführung, heuer haben wir nochmal eine kleine Erhöhung. Aber da ist halt auch ganz viel drin, dass die Nachfrage erst runtergegangen ist, weil die Leute daheim geblieben sind, Homeoffice gemacht haben, nicht in Urlaub gefahren sind und so weiter. Und dann ist es halt wieder hochgegangen, als das Ganze wieder losging, die Nachfrage. Ja. Und das ist nicht nur jetzt die Individualmobilität, die da eine Rolle spielt, sondern auch die Fabrikationsanlagen. Teilweise standen ja Fabriken, dann sind sie wieder angelaufen und so weiter. Das heißt, einfach auch aus diesem mehr Verbrauch, mehr Bedarf, hat sich hier ganz deutlich was getan und dieses Preissegment ist also ganz dramatisch angezogen. Das, was uns schwerpunktmäßig interessieren sollte, ist etwas, das gar nicht in den Nachrichten vorkommt. Nämlich die sogenannte Kerninflation. Das, was wir in den Nachrichten hören, ist ein breiter Warenkorb, wo ja alle Waren im Prinzip versucht man darin abzubilden, die mehr als, ich glaube, 0,1% der Ausgaben eines Haushaltes ausmachen. kommt man so auf 750 verschiedene Waren, sowas. Und die Kerninflation lässt von diesen Waren zwei Rubriken draußen. Und zwar einmal die Energiepreise, Grund, die hoppeln immer so stark rum und man will einfach mal schauen, was passiert denn eigentlich, wenn man den mal weglässt, hoppelt der Rest mit, ja. Und die zweite Preisrubrik, die man draußen lässt, das sind die Preise für Nahrungsmittel, Tabakwaren und Alkoholika. Und zwar hauptsächlich im Hinblick auf die frischen Nahrungsmittel, weil ihr da vielleicht jetzt seit dem Moment auch schon festgestellt habt, dass Tomaten im Winter wesentlich teurer sind als im Sommer. Warum? Na, ist eh klar, oder? Im Sommer ist halt der Anbau leichter als im Winter. Ja. Und damals auch so eine zyklische Preisentwicklung, da immer wieder so ein leichtes Hoch im Winter, ein bisschen runter im Sommer und so weiter. Und deswegen sagt man, lassen wir den Schmarrn doch weg, dass wir mal sehen, ohne jahreszeitliche Einflüsse, was passiert da eigentlich. Ja. Und wie gesagt, diese Kerninflation, die hat man dann relativ selten im Angebot, in den Nachrichten. Wenn jetzt dann, wir werden es gemeinsam erleben, denke ich, die Zahlen für die Inflation im Januar rauskommen. Da haben wir dann nicht mehr diesen Mehrwertsteuereffekt. Da haben wir nicht mehr den Effekt der Ersteinführung der CO2-Abgabe. Und da werden wir uns dann mal schauen, einmal wie ist der Allgemeinindex, zweitens wie ist die Kerninflation und dann sind wir klarer, ob wir eigentlich stehen. Das, was befürchtet wird und was dafür sorgen könnte, dass die Inflation über längere Zeit in höheren Sphären bleibt, das wäre, und da müssen wir auch ein Auge drauf haben, wenn zum Beispiel in den Tarifverhandlungen sich das in großer Breite durchsetzt, dass die Löhne entsprechend stark ansteigen, um diese Inflation zu kompensieren. Aber, wie gesagt, denkt dran, ein bisschen von dem Preisanstieg ist eigentlich, ja, der Begriff hat sich mir eingeprägt, aber er ist eigentlich ein Mist, ja, ich wollte jetzt Fake sagen, aber es ist nicht in dem Sinne ein Fake, sondern es ist ein statistischer Artefakt. Also eine Lohnerhöhung um 4% sollte eigentlich schon überreichlich sein, ja, da muss ich nicht irgendwie in 6% oder sowas denken. Ausreichend?
Ja, danke.
Totgelabert?
Nein, das ist gut.
Es ist noch Blut in den Arten. Gut. Weitere Fragen von euch? Gut.
Ich hatte noch, sorry. Aber also ich hatte, das hat aber nichts mit OWN an sich zu tun, und zwar, ob wir uns die Skripts online auch zur Verfügung stellen.
Ja, Skripts online. Wenn ihr die Internetadresse eingebt, belsinger.de, dann findet ihr dort einen meiner Internetauftritte. Belsinger mit einem L bitte, belsinger.de. Und da gibt es dann in der Mitte sowas Messe Kongress Event, da draufklicken und dann gibt es in der linken Rubrik etwas, das heißt Vorlesung. Und da findet ihr das aktuelle Skript. Das Datum von wann das ist, ist nicht mehr ganz aktuell, weil der Stand ist von heute, von dem Skript, das online steht und das ich ausgedruckt habe. Das könnt ihr euch selbstverständlich runterladen. Im Hinblick auf Erlebnisse aus anderen Kursen, ich höre jetzt das erste Mal, habe ich eine Bitte, oder eigentlich weniger eine Bitte, sondern mehr so eine Anordnung. Handys bitte weg. Ja? Ich mache das deshalb, weil, egal wie brav und lieb und strebsam wir sonst seid, Handys immer eine Ablenkung darstellen. Ich habe noch keinen Kurs erlebt, der die Handys heraus hatte, der sich davon nicht hat ablenken lassen. Und meine Aufgabe ist es, mit euch was zu erarbeiten. Und da stört das Handy, selbst wenn der Chef dran ist, der weiß auch, ihr seid jetzt in Ausbildung und dann muss er halt einfach mal in die Warteschleife gehen. Da sieht er mal, wie das bei seiner Serviceabteilung ist. Gut. Sagen wir soweit, dann würde ich da mal reinstarten.
Mhm. Ja. Ja.
iPad dann ein neues Fenster öffnen und dann laden. Also lange anklicken.
Ja.
Nee, also
Da haben wir eine richtige Corona-WG. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr da in Ulm, dass da dieses Flimmern drauf ist auf der Leinwand. Wenn es euch zu sehr stört, dann müsste ich die Kamera verdrehen. Weil das halt immer das gleiche ist. Fernsehbild plus Kamera drauf, das gibt dann immer diese Störungen.
Ja, genau, ja.
So. Ah, der Ayin ist auch da. Hallo, grüß euch. Ja, jetzt höre ich euch. Das ist schon hochgeladen. Ich habe gerade gesagt, belsinger.de im Internet. Ja, da findet, wenn ihr da schaut, dann habt ihr in der Mitte da stehen Messe, Kongress, Event Management draufklicken, dann habt ihr in der linken Spalte eine Rubrik, die heißt Vorlesung. Und wenn ihr da drauf geht, dann kommt in der Mitte so eine Tabelle und da ist in der linken Rubrik jeweils die PowerPoint-Datei für die Vorlesung. Im Moment haben wir eben dieses Kapitel Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und Wirtschaftskreislauf. Gut, bitte. Also für euch auch, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt mit wirtschaftswissenschaftlichem Bezug, dann stellt die, und wenn es irgendwas gibt, was ihr wissen wollt zu meinem Vortrag oder so, wenn ich da unbekannte Dinge verkünde, dann ruft auch rein, dass ihr was wissen wollt. Gut. Also, dann werden wir mal das Übliche machen, nämlich uns mit Begriffen auseinandersetzen. Das ist immer sehr beliebt, ja. Aber das ist halt die Situation, stellt es euch vor, ihr macht Smalltalk und da ist der Chef der Messe Nürnberg dabei oder sonst irgendjemand und ihr redet dann von das, was wir im letzten Jahr erarbeitet haben in Deutschland. Das ist ein bisschen runtergegangen. Da sagt er, okay, du kannst dich vielleicht als Wirtschaftsminister in Bayern bewerben, weil der Hubert Aiwanger redet also Blätter her. Aber ansonsten sprechen wir eigentlich vom Bruttoinlandsprodukt und dem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes und dergleichen mehr. Und das würde der dann im Zweifelsfall eben auch hören wollen, diese Fachtermini. Und deswegen solltet ihr sie ihm nicht vorenthalten. Und damit ihr das nicht vorenthalten müsst, müsst ihr das lernen. Das hilft euch nichts. Ja? Wir fangen nochmal mit was ganz Einfachem an. Das heißt, das hört sich einfach an. Einkommen. Vielleicht ist jemand mal so nett und sagt einfach, was er sie meint. Wie würdest du Einkommen definieren? Einfach mal so aus der Hüfte schießen.
Was man dafür bekommt, dass man eine gewisse Leistung bringt.
Das ist ja schon sehr vornehm formuliert, Herr Lomet. Weiß ich, dass der VW ist. Unglaublich. Andere Vorschläge? Was sagst du so?
Das ist selbe.
Das ist selbe. Seid ihr Geschwister im Geist? Dass du was anderes sagst?
Nee, ich hätte genau dasselbe gesagt.
So wird jetzt nichts mit uns. Gut, ich sag was ganz anderes. Zufluss an wirtschaftlicher Verfügungsmacht zu einem Wirtschaftsobjekt während einer Periode. Ein Vorschlag. Anderer Vorschlag. Der Betrag, den ein Wirtschaftsobjekt ausgeben kann, ohne am Ende einer Periode schlechter gestellt zu sein als am Anfang. Sagt sie nicht, das ist so eine blöde Definition. Das ist ja wieder mal typisch, diese Typen, die da vorne stängern, alles, was einfach ist, müssen die kompliziert machen. Zwei Hintergründe. Erstens, ihr sollt lernen, dass ihr in eurer Arbeit Herr der Definitionen oder Herrin der Definition werden müsst. Es ist ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr eine Seminararbeit macht, wenn ihr eine Bachelorarbeit schreibt und so weiter, dass ihr klar sagt, was wird unter den Begriffen verstanden. Und es gibt immer, für fast jeden Begriff gibt es unterschiedliche Definitionen. Und die eine ist besser und die andere ist schlechter. Aber das müsst ihr entscheiden, welche besser ist und welche schlechter ist. Und zwar im Hinblick darauf, was ihr für eure Arbeit braucht. Und das soll es erlernen, ja, dass man Dinge ganz unterschiedlich benennen kann. Ja, wenn ich jetzt auf der Straße jemanden fragen würde, was ist Einkommen, dann würde der sagen, das, was ich für Arbeit kriege. Das ist aus seiner Sicht eine völlig ausreichende Definition von Einkommen. Aus unserer Sicht nicht, weil wir wissen, man kann Einkommen nicht nur haben aus Arbeit, man kann es auch aus den anderen Produktionsfaktoren haben. Ja, aus Grund und Boden kann man Mieten und Pachten ziehen, aus Fremdkapital kann man Zinsen ziehen und aus Eigenkapital kann man Gewinne ziehen als Einkommen. Hier steckt noch mehr drin in diesen Definitionen. Da sind zum Beispiel auch Wertzuwächse drin. Ja, angenommen, du hast bei dir daheim über dem Wohnzimmertisch einen schönen Van Gogh hängen. Ja, und du schaust wieder mal in deinem Ausstellungskatalog bei Christie's oder so und dann siehst, ah, der ist in der letzten Versteigerung ist wieder 20 Millionen höher gegangen, der Van Gogh. Ja, ja. Und dann ist das auch etwas, diese Wertsteigerung, was ein Zufluss an wirtschaftlicher Verfügungsmacht für dich ist. Oder etwas, das du ausgeben könntest, ohne dass du am Ende der Periode schlechter gestellt wärst. Bitte aufpassen. Sag nicht, dass diese Definition, die ich verwende, die richtige ist. Es ist eine mögliche Definition, wie man das machen kann. Und so ziemlich die umfassendste, die mir einfällt. Ja? Ich kann sie vertreten, dass ich das so sehe. Natürlich wäre es dann so, was weiß ich, wenn jetzt der Kunstmarkt zusammenbricht und dein Van Gogh ist nicht mehr 120 Millionen wert, sondern nur noch 60, ja, dann wird die Suppe etwas dünner von den vielen Tränen. Aber wir müssten dann natürlich auch korrekterweise das gegenrechnen. Wenn du einen Wertverlust hast im Vermögen, müsste man das gegenrechnen. Hättest du ein negatives Einkommen. Aber das soll euch nur einfach mal das vermitteln, dass man unter einem Begriff ganz unterschiedliche Sachen definieren kann und wenn ihr da zwei oder drei Fachbücher nehmt und dort mal die Definitionen anschaut für die Begriffe, dann werdet ihr immer ein bisschen Unterschiede feststellen, was die sagen. Ja? Und da ist es wichtig, dass ihr euch überlegt, was ist denn ein aus meiner Sicht sinnvoller Begriff? Sinnvolle Begriffsinhalt. Ja. Und das dann auch durchaus an den Anfang eurer Arbeit stellt. Ja, meine zwei Töchter, eine ist jetzt seit 24 und die andere 22, die sind also noch so ein bisschen im universitären Betrieb drin, die muss ich da auch immer ärgern. Ja, ich darf dann immer Korrektur lesen, was sie so verfassen. Und dann sage ich auch immer, wo ist die Definition dafür? Warum nimmst du jetzt die Definition und nicht eine andere und so weiter und so fort. Ja. Ich verstehe zwar inhaltlich nichts von dem, was sie da schreiben. Ja. Die eine ist im Bereich der Architektur unterwegs und die andere ist Betriebswirtin und ich bin halt Erfolgswirt. Ja, kann ich trotzdem nicht reden, ist kein Problem, schnappe ich auf jeden Fall offen. Aber das ist einfach eine gewisse Qualität von Arbeitsweise, ja, und die muss man sich frühzeitig angewöhnen. Nicht erst in der Doktorarbeit, sondern das darf man schon auch mal in der Bachelorarbeit zeigen oder auch mal in der Seminararbeit, wenn das halt ein zentraler Begriff ist. Also wie gesagt, das hier sind Vorschläge für die Definition. Ihr dürft gerne auch was anderes verwenden, wobei jetzt aus eurem Wissenshintergrund, wenn ihr jetzt die Straßendefinition verwenden würdet und sagen würdet, das ist das Geld, was ich für Arbeit bekomme, das wäre mir ein bisschen wenig, da würde ich sagen, dann müsst ihr schon anspruchsvoller sein. Aber so wie ich es ihm vorher gesagt habe, Entgelt für Leistungen, okay. Warum nicht?
Ja.
So, Wertgewinne, Wertverluste, wie gesagt, hier bei der Definition, die ich euch vorgeschlagen habe, sind die mit drin. Und dann kann man sich noch die Frage stellen, wie betrachtet man eigentlich Erbschaften? Also, die Kolleginnen haben eh schon schwarze Masken auf, also vielleicht ist irgendjemand gestorben. Und einerseits sind wir furchtbar traurig, andererseits freuen wir uns aber auch über die 5 Millionen, die wir haben. Ja? Und wie soll man die jetzt behandeln, die 5 Millionen? Die eine Schule sagt, ja, das ist eine Erbschaft, der hat ja das Geld verdient, und hat da schon Steuern zahlen müssen, da brauchen wir jetzt nichts anderes machen. Gibst du mit? Also ihr merkt, das sind so diese emotionalen Momente, wo ich dann ins Bayerische drifte. Und die anderen sagen, nein, nein, das ist ja bei dem Erben ein Zufluss an wirtschaftlicher Verfügungsmacht. Und der Erbe hatte das vorher nicht. Deswegen kann es nicht damit abgehandelt sein, dass der Erblasser das schon versteuert hat, sondern wir müssen hier beim Erben noch mehr zugreifen. Ja, und wenn man da besonders ausgeschrammt ist, na, dann man sagen, da greift man doch gleich mit der Einkommensteuer zu. Tatsächlich wisst ihr vielleicht, ist die Erbschaftssteuer ein bisschen anders gestrickt. Ja, da geht es erst einmal darum, wie eng bist du verwandt. Und dann kommen Freibeträge und dann kommen Steuersätze, die teilweise sehr dramatisch niedrig sind und dann aber ansteigen, wenn es ein bisschen mehr zu verdienen gibt und so weiter. Aber das wäre eine Überlegung. Ja. Je nachdem, wie ich Einkommen definiere, sind da unter Umständen Erbschaften eben mit drin. Wenn es jetzt bei deiner Definition, wenn wir hernehmen, dass du sagst, das, was ich für Leistungen bekomme, dann wäre die Erbschaft dann nicht drin. Wenn wir meine Definition nehmen, Zufluss an wirtschaftlicher Verfügungsmacht, dann wäre es drin. Und das kann schon mal ein paar Millionen Steuern ausmachen, gell? Wie wir zwei wissen, dass uns dann herfällt, gell? Also, das ist der Sinn und Zweck dahinter, warum man sich mit solchen Definitionen auseinandersetzt, selbst für Begriffe, die eigentlich, möchte man meinen, im ersten Moment sonnenklar sind, was eigentlich gar nichts zu diskutieren gibt. Aber wenn man dann hier genau hinschaut, dann gibt es doch was zu diskutieren. Ja, die Ersparnis. Der Betrag vom Einkommen, dem private Haushalte am Ende der Einkommensperiode nicht für Güterkäufe ausgegeben haben. Warum eigentlich nur private Haushalte? Also man kann sich doch vage erinnern, da war doch mal die Regel, dass der Staat mit einer schwarzen Null abschneidet. Da war nicht der Altmaier gemeint. Kann dann der Staat nicht ersparen. Oder es soll ja Unternehmen geben, die Gewinne machen. Also zum Beispiel hat BMW gesagt, uns geht's gut. Und dann machen die ihre Gewinne und dann zahlen sie nicht alles aus an die Aktionäre, sondern halten ein bisschen was zurück und sagen, lieber Aktionär, sei froh, dass wir das Druck halten, dann können wir Elektroautos entwickeln damit. Das ist dann nicht erspart. Da kommen wir in eine Thematik rein, die wiederum definitorischer Art ist. Nämlich, wer hat die Hoheit über was? Und da gibt es einmal eine juristische Hoheit. In dem Sinne könnten wir doch auch sagen, ja, es kann vorkommen, dass der Staat spart. Oder kann auch vorkommen, dass die Unternehmen was sparen. Aber es gibt auch eine wirtschaftliche Sichtweise. Und wir sollten vielleicht wir uns einmal anschauen. Bei den Juristen können wir auf solches Verständnis nicht hoffen. Ihr kennt vielleicht den Ausdruck von Wilhelm Busch. Er war Jurist und auch sonst nur vom mäßigen Verstande. Die wirtschaftliche Sichtweise, ja, wie ist jetzt das? Angenommen, ich habe ein Unternehmen. Wie kommt denn so ein Unternehmen eigentlich in die Welt? Die Aliens und die UFOs und dann macht's bumm und dann ist da Unternehmen. Ja, das war ein Sprachfehler. Das sind die Aliens, an denke ich habe. Ja, wie kommt dann ein Unternehmen zustande? Hup, was sagst du?
Wir haben zwar gerade gesagt, aber durch Investitionen und also.
Ja, und wer gibt da das Geld her dafür?
Naja, die Unternehmenseigner,
also wahrscheinlich. Die Unternehmenseigner, ja. Wie muss ich meinen Unternehmenseigner vorstellen?
Naja, eine Person, die eine Geschäftsidee hat, eventuell sind bei der
Also Menschen wie du und ich, oder?
Naja, ja. Also gar nicht so viel schlechter möglich. Hätte man die Möglichkeiten bei der Bank jetzt das Geld sich, sag ich mal, über den Kredit geben zu lassen, um dann in das Unternehmen zu investieren und zu gründen.
Ja, okay, also mit unserem Geld für einen Kaugummi-Automaten gehen wir da nicht weiter, aber man kann ja ein bisschen mehr da haben. Also grundsätzlich natürlich die Personen, wie die Juristen das so schön bezeichnen, stehen eigentlich hinter jedem Unternehmen. Selbst wenn jetzt zum Beispiel BMW als Aktiengesellschaft hergehen würde und eine Tochtergesellschaft gründet und so weiter, wo Eigentümer zu 100% BMW ist, dann steht hinter BMW dann doch wieder, vielleicht auch nochmal hinter zwei oder drei Holdinggesellschaften, eine natürliche Person, zum Beispiel eine Susanne Klatten, die ungefähr 40% von BMW hat. Ja? Das heißt, in letzter Verantwortung sind es immer natürliche Personen, die Eigentümer von Unternehmen sind. So, jetzt hat noch was. Wenn ein Unternehmen Gewinne macht und es will mit den Gewinnen irgendwas anfangen, zum Beispiel sagen, die täte man gern im Unternehmen lassen, weil wir Geld brauchen für Forschung und Entwicklung. Kann das Unternehmen das einfach so beschließen, von der Vorstand von BMW sagen, das machen wir jetzt. Ja?
Nee, also ich glaube nicht, das kann ja auch darauf an, was für ein Unternehmen Zweck gründet wird, das Unternehmen. Oder halt auch welche, an was für Verträge, die allgemein für irgendwas gebunden sind oder so.
Ja, wobei hier greift eigentlich das ganz grundlegende Gesetz für die Unternehmen in dem Fall. Die Verfügung über den Gewinn eines Unternehmens steht den Gesellschaftern zu, und zwar allein. Der Vorstand kann nur hergehen und den Gesellschaftern einen Vorschlag machen, wie er den Gewinn gerne verwendet sehen würde. Er kann es aber nicht anstatt der Gesellschafter beschließen. Das heißt, im Falle von BMW, das ist Aktiengesellschaft, muss also eine Jahreshauptversammlung der Aktionäre geben, die dann beschließt, von den, was jetzt mal in Boston Gewinn gemacht haben, sagen wir 5 Milliarden, ja, von den 5 Milliarden werden 2 Milliarden ausgeschüttet an die Aktionäre und die restlichen 3 Milliarden bleiben im Unternehmen. Das heißt, eigentlich ist es so, dass erst einmal die kompletten 5 Milliarden zu den privaten Haushalten gehen und dann sagen, gehen, ein bisschen was schickt man wieder rein ins Unternehmen. Das ist eigentlich gleichwertig wirtschaftlich. Deswegen können wir tatsächlich sagen, das Ersparte bei den Unternehmen, deren Rücklagen, Gewinnrücklagen, die sind eigentlich auch eine Ersparnis der privaten Haushalte. Das liegt halt nur nicht bei der Bank, sondern es liegt in einem Unternehmen drin. Es ist ja auch so, wenn wir Unternehmen liquidieren, auflösen, dass dann das, was übrig bleibt, wenn von den Vermögenswerten die Schulden abgezogen wird, wieder an die Gesellschafter geht. Denen steht das Ersparte zu. Jetzt wäre man noch grundsätzlicher, jetzt wäre man richtig philosophisch. Unser Staat, die Res Publica, gehört der sich selbst? Das ist eine lustige Frage, gell? Gehört der Staat sich selbst? Wie ist das, wenn ein Gericht ein Urteil spricht? Wie beginnt das Urteil?
im Namen des Volkes?
Genau, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Das heißt, der Staat ist nicht aus sich selbst heraus existierend, sondern er bedarf nach unserem Verständnis der Legitimation durch seine Bürger. Der Staat ist also ein dienendes Instrument seiner Bürger. Vielleicht hat es einmal irgendwann in Geschichte oder Sozialkunde oder so mal was mitgekriegt von einem gewissen Jean-Jacques Rousseau, ein Philosoph aus dem Zeitalter der Aufklärung. Der hat eine Schrift veröffentlicht, Du Contrat Social, über den Gesellschaftsvertrag. Das Wesentliche seiner Überlegungen war, wie kommt eigentlich ein Staat zustande? Und er sagt, das ist eine Übereinkunft, bei der die Bürger des Staates sagen, wir übertragen dem Staat einen Teil der uns Kraft Geburt, Kraft Existenz zustehenden Rechte, und im Gegenzug übernimmt der Staat dafür Pflichten. Das Klassische ist, wir übertragen das Recht zur Gewaltausübung, zum Schutz unseres Eigentums und unserer Interessen auf den Staat und dafür muss er Sicherheit gewährleisten. Oder wir übertragen einen Teil unseres Einkommens auf den Staat in Form von Steuern und Sozialabgaben und dafür leistet er soziale Sicherheit. Also eine vertragliche Regelung, bei der beide Seiten Rechten und Pflichten haben. Und die Politik, das Parlament, ist dann sozusagen nur der Treuhänder, der den Staat verwaltet im Interesse der Bürger. Wenn also dann der Staat tatsächlich mal Nettoguthaben haben sollte, dann sind es eigentlich nicht Vermögenswerte der Politiker, nicht Vermögenswerte des Staates, sondern eigentlich sind es Vermögenswerte der Bürger, der privaten Haushalte, die der Staat in Verwaltung hat, genauso wie BMW irgendwelche Rücklagen in Verwaltung hat. Das heißt, wirtschaftlich gesehen ist es tatsächlich so, dass nur die privaten Haushalte sparen. Und niemand anderer. Auch wenn es juristisch so ist, dass das eine im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland steht und das andere im Eigentum der BMW AG steht und so weiter, aber von der wirtschaftlichen Betrachtungsweise her sind es Finanzmittel der privaten Haushalte, die dort bewirtschaftet werden. Ihr darf es mir gerne widersprechen. Jetzt soll ich so ganz ruhig. Ist jetzt voll fertig, macht er voll Pause. Kann man eigentlich machen, oder? 3 Stunden habe ich jetzt gekriegt. Machen wir mit diesen philosophischen Betrachtungen eine erste Pause von etwa 10 Minuten. Vor kurz vor 15:15 sind wir uns wieder da herin. Ihr rollt euch jetzt bestimmt eine. Also auch den Hörern am Fernseher. So klar,
ja, genau, das ist das Fenster. Das sieht man an, wenn man gerade komplett rauszieht.
Ja, jetzt gerade waren ein paar statische Blicke da, da war ich mir nicht ganz sicher, warum die erst da sind.
Aber ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel
Die Kamera ist aus, obwohl der sich du kannst da reinschauen, die Kamera ist da. Du musst Pause Modus nehmen. Hallo.
Alle.
Hallo noch.
Alle halt. Ihr könnt ja nicht mehr schreiben.
Oh, da kommt ja jemand.
Ja.
Oh mein Gott, wir hören dich nicht.
Scheiße. Das mit den Kopfhörern verbunden.
Jetzt macht Moritz Pause.
Man wird dich nicht hören, weil er
hat einen Kopfhörerteil.
Das wollen wir jetzt nicht unbedingt aussehen.
Er hat einen Kopfhörer um Mikro dran und wir können das jetzt nicht hören.
Ich gehe mal kurz hoch. Also die Kamera ist hier.
Ja, wie ist dein Autoreifen?
Ja, das habe ich auch schon gefragt. Ich hatte vorhin auch festgestellt. Oh, nee, man hört euch nicht.
Aber es sieht gemütlich aus bei euch.
Ich
warte jetzt mal. Ich hab dich nicht hier bei
mir. Herr Wiede, du fragst es nach, was ist denn das?
Kann man dir helfen?
Aber ich konnte den Schiff ganz am Ende nicht aufschreiben, was der mir gerade gesagt hat. Nein, mir ging es nicht ums Verstehen. Also ich kann mit dem, was er mir sagt, kann ich nicht deswegen unterschreiben. Ich sitze halt da und denke so, ja, okay, und jetzt, was soll ich schreiben? Das sind die Gesangsspiele. Verloren sein. Ich wollte jetzt noch kurz an den Fenster vorbeigehen, aber das ist die ganze Zeit
anzusehen. Ich hätte nochmal, weil für dich auch das mit so einem
Also, falls jemand die Lotto weiß benötigt, ich habe
1,3.
Ja, reicht das auch.
Du kochst einfach ein Schätze.
Ja, ich koche, genau, ich habe leider nicht so große Töpfe.
Hallo, holst du auch wieder ein Schutzbett? Die Lotto ist halt echt geil.
Ich mache mir, glaube ich, schon mal dran, die Lotto. Falls jemand was mit dem Teller kann vorbei. Ich hör's da
auch. Aber lieber da, bis du dann nicht auf den vorbei bist, was halt da los?
Keine mobile Herzklappen dabei.
Du darfst doch ein Bier da bekommen, ich hätte auch ein Bier
trinken. Ja, ich hab gedacht, es geht wieder noch. Die Kaufland holt ihn eine Probe Oettinger, aber es ist ja noch ein Angebot heute. Für 80 der Kasten. Das reicht für 2 Tage. 10, 15.
Irgendwo in der Schutzbahn-VZV hat er eben gemeint, ja, dass es in der Klausur oder trotzdem mit Klausur.
Wir schreiben entweder in Veranstaltungsstättenverordnung oder in einem anderen Fach.
Bestimmt Logistik auch noch.
Ja, Logistik.
Zwei, die Erbe.
Ich habe dann Sprache, die kannst du sein.
Ich stehe bei
Baustellen steht nicht da. Baustellen steht da nicht.
Steht nicht auf.
Da steht nur Veranstaltung.
Dann haben wir da eben
keine Person drin. Also, bei der anderen Stadt haben wenigstens alle dran. Und dann hieß es ja das oder das an dem
Schreibtisch.
Ja, aber das
ist dann. Dann schreiben wir einfach. Ja, Frankfurt,
hast du einen Namen für die Geschichte, ja? Vor allem. Oder der Kürzen zu vorbereiten. Ja, auf der einen Seite da. Erzählt, was für eine Frau, welche Rechte man sich noch halt um sich hängt. So. Oh.
Halt
schon jetzt. Ich kann morgen noch Oh. Ich weiß, es ist morgen irgendwie doch nicht ein Krieg mit Enten. Kannst du mich daran
noch so nicht anmachen? Ich weiß nicht, ob ich
dich von dir oder nicht von Ich muss am 39. Dose mir scheiß Berlin zu holen, weil ich habe keinen 5. da gar nicht. Und dann halt zu dem Zeitpunkt, wo mein Termin dann halt ist, ich bin wieder normal. Also mit Hoffnung oder mit Glück habe ich wieder Mittagspause. Wenn nicht, ja, was haben wir da? Englisch.
Englisch ist ja eh egal, aber wir haben jetzt nicht so das
Ding. Ich glaube, ich habe ja bereits mit uns ins Wort geschrieben, ja. Weil dann, so oder so, muss ich die Leute vor dir so machen. Also,
ich weiß, die Eltern schon sind.
Das erste Stück noch auf die Welt. Ein Wort. Was? Ich habe das, glaube ich, als erstes selbst gemacht, bevor ich jetzt irgendwo anders
gegessen habe. Ja, das ist auch so. Ja, das ist auch so.
Ja, das ist auch so.
Ich
hab Kopfschlag ab. Ja? Ich hab Kopfschlag. Na, pass auf. Ich hab mir noch so schön gedacht. Sprudelwasser. Hä, das heißt Sprudelwasser. Das ist Sprudel. Da muss man doch was machen. Danke.
Der macht mal eine 5-10-Minuten Diskussion. Ich mach einen Sprudel auf deinem Auto.
Sprudel-Cola,
die sagen wir jetzt noch Sprudel-Cola, Sprudel-Fanta. Ich wollte schon sagen,
aber
ich wollte auch
Sprudel.
Und Apfel ist auch gleich auch nicht Apfelschorle, sondern dieser Sprudel-Wasser. Aber Apfel,
Apfel, Apfel,
Apfel, Apfel, Apfel,
Apfel, Apfel, Apfel, Apfel, Apfel, Apfel,
So, liebe Hörerinnen und Hörer im Studio hier und an den Fernsehgeräten in Ulm. Herzlich willkommen zum weiteren Teil der Vorlesung. Wir pflügen weiter durch die Landschaft der Begriffe. Hier habe ich aber nochmal das festgehalten für euch, was ich gerade mit euch so besprochen hatte, nämlich, dass die Unternehmen und der Staat eigentlich nur Treuhänder sind für das Vermögen der privaten Haushalte und deswegen eigentlich auch nicht originär wirklich selber sparen. Zum Sparen, der Bruderbegriff sozusagen ist Konsum. Ihr habt es ja sicherlich im letzten Semester bei Professor Fischer gelernt, dass die privaten Haushalte ihr Einkommen Y ausgeben für Konsum und Sparen, C plus S, oder? Nee, ja? Da wollte ich lieber nicht dran erinnert sein. Weil Konsum ist der Erwerb von Gütern zur unmittelbaren Befriedigung von Bedürfnissen privater und öffentlicher Haushalte. Das heißt, Unternehmen konsumieren nicht. Und dann kommen wir zum Begriff der Investition. Da finden wir keine privaten Haushalte, weil die nicht investieren. Das ist teilweise ein bisschen schwierig vorzustellen, ja, weil zum Beispiel das gleiche Auto, was weiß ich, ein 3er BMW, das kann bei dir in der Garage drinstehen, als privates Fahrzeug, oder von der Firma genutzt werden als Firmenwagen, und dann ist es ein Investitionsgut, ja, bei dir, wenn es in der Garage drinsteht, ist es ein Konsumgut. Aber, das, warum wir sagen, die privaten Haushalte investieren nicht im volkswirtschaftlichen Sinne, das hat halt damit zu tun, dass sie keine Leistungen für Dritte erstellen, gegen Entgelt anbieten. Oder auch machen wir ohne Entgelt im Fall des Staates, aber sie erstellen eigentlich Leistungen hauptsächlich für den Eigenverbrauch. Ja?
Kurze Frage, aber wenn man jetzt als privater Haushalt, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir Aktien kaufe oder in ETFs investiere, dann das ist auch sparen, oder? Okay.
Bist du schon ganz fortgeschritten, hey, Aktien und ETFs, ja, unglaublich. Haben wir da eine kleine Spekulantin unter uns, hä?
das ist auch ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht diesen Straßenbegriff verwendet von investieren. Ja, weil da habe ich investiert in der Essen mit meiner Freundin oder sowas, ja. Und das ist eigentlich ein Quatsch. Das war Konsum. Oder ich investiere in Aktien, ist volkswirtschaftlich gesehen auch ein Quatsch. Ich spare in Form von Aktien oder sowas. Ja, Investitionen. Auch da gibt es unterschiedliche Definitionsmöglichkeiten. Die reine betriebswirtschaftliche Lehre sagt einfach, das ist Kapitalbindung. Punkt. Ich habe das bitte spezifischer aufgezogen. Anschaffung von ihren Wert verlieren Güter mit mehrperiodiger Nutzungsdauer zur Kapazitäts- und Leistungserstellung der Unternehmen und Staat. Was steckt da drin? Kapazitätserstellung, das heißt, dass man überhaupt Einrichtungen schafft. Fabrikbauten, Maschinenpark, Verwaltungsgebäude und so weiter. Leistungserstellung, dass man da was in Gebrauch hat, was hier mehrperiodig, also über mehrere Jahre hinweg verwendet wird. Das fängt an bei so trivialen Dingen wie am Locher und geht hin bis zu einem Verwaltungsgebäude, das 50 Jahre in Betrieb ist oder sowas. Die Gegenstände verlieren ihren Wert, das ist hauptsächlich deshalb erwähnt, weil es ja noch die Produktionsfaktoren gibt. Habt ihr den Begriff schon gehört? Eigentlich schon, gell? Die ja angeblich nicht ihren Wert verlieren. Und deswegen muss man das also irgendwie trennen hier, Investitionsgüter und Produktionsfaktoren. Ja, es gibt dann Reinvestition, dass man also etwas wieder beschafft, was verschlissen ist, oder dass man eine Kapazitätserweiterung vornimmt und dann hat man Erweiterungsinvestitionen. Manchmal gibt es das auch, dass man sich verkleinert und irgendwas nicht mehr wieder beschafft oder es verkauft. Dann haben wir es zu tun mit einer Desinvestition. Das sind also verschiedene Begrifflichkeiten rund um die Investition. Ja, und noch was da rechts haben die Volkswirte. Das ist schon vermuten von uns, gell, so brav wie wir ausschauen. Nämlich zu den Investitionen zählt auch die Zunahme von Lagerbeständen der Fertigerzeugnisse. Die Begründung, die man sich da zurechtzimmern kann, warum das jetzt eigentlich da dazugerechnet wird, das Einzige, was da so häufig passt, ist, wenn man sagt, naja, das haben wir jetzt im Jahr 2021 produziert, verkaufen tun wir es erst in 2022, das haben wir also dann Nutzungsmöglichkeit in 21 und 22, mehrperiodig, also haben wir es da dazu. Wirklich glücklich ist das nicht. Ja, eigentlich wäre es besser, wenn man es separat behandeln würde, aber die Volkswirte schmeißen das immer in eine Rubrik Investitionen zusammen, die Lagerbestandsänderung und die Anschaffung veritabler Investitionsgüter. Ja, Investitionen verlieren ihren Wert. Und das nennt man dann die Abschreibung oder Absetzung für Abnutzung. Das kann man einmal sehen als Verkörperung des Wertverlustes, das kann man aber auch sehen als der Betrag, den man ansparen muss, damit man einen gleichwertigen Ersatz besorgen kann. Das sind zwei Blickwinkel auf den gleichen Tatbestand. Ja, jetzt wollen wir auf was anderes Einfaches schauen, nämlich auf einen Wirtschaftskreislauf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwer mit euch schon mal so einen Wirtschaftskreislauf gemacht hat. Zwei Kasten, eins links, eins rechts und dann so ein paar verwirrende Pfeile hin und her. Und genau das gleiche werden wir auch machen. Was wollen wir damit klären? Wir wollen damit eine der fundamentalsten Sachen der Volkswirtschaftslehre überhaupt klären. Nämlich, warum kann es eigentlich Marktgleichgewichte geben? Warum ist es denn überhaupt möglich? Und wir werden drauf kommen, dass wir deshalb Marktgleichgewichte bekommen können, weil der Wert des Einkommens und der Wert der erzeugten Güter gleich ist. Nur deshalb sind überhaupt Gleichgewichte möglich. Ohne das wäre es gar nicht denkbar. Und ja, wir können uns das wirklich so vorstellen, dieses Gleichgewicht der Güter, das ist, oder Gütermärkte, das ist eigentlich sowas wie das Mantra der Volkswirte. Ja? Alle wollen sie das. Egal, ob du jetzt einen Marxisten fragst, oder einen Keynesianer fragst, oder einen Monetaristen fragst, völlig wurscht. Ja, also du kannst meinetwegen den Gysi von der Linken fragen, oder den Lindner von der FDP, oder, ja, in Gottes Namen den Ahnungslosen, der jetzt Wirtschaftsminister macht. Habeck hat ja als Qualifikation für den Wirtschaftsminister Philosophie studiert. Aber immerhin, wir haben halt schon mal eine philosophische Frage gehabt, gell? Also vielleicht klappt es ja doch. Und die wollen alle ein Gleichgewicht auf dem Gütermarkt. Was uns wieder zurückbringt auf die Anfangssätze von mir, nämlich, dass da tausendlos umgestritten wird. Ja, wenn die eh alle das Gleiche wollen, warum schreibt man denn da? Ja, weil man nicht genau weiß, wie man da hinkommt. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ja, da gibt es unsere Freunde, die Marxisten, die sagen, wir verstaatlichen die Unternehmen, dann klappt das schon. Dann gibt es die Keynesianer mit ihren diversen Ablegern, die sagen, ja, da gibt es immer wieder Risiken, dass man da hinkommt, das klappt nicht automatisch, da muss der Staat intervenieren auf den Märkten, aber bitte auf der Nachfrageseite, nicht auf der Angebotsseite, weil der Staat, der versteht nichts davon, ein Unternehmen zu betreiben. Und dann gibt es die Angebotsökonomen, gibt so verschiedene Labels, ja, Klassiker, Neoklassiker, Monetaristen und so weiter und so fort. Und die sagen, oh, das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Märkte ganz flexibel hält. Also richtig schön flutschig. Und dann klappt es, dass von selber so Gleichgewicht kommt. Da muss der Staat mal intervenieren. Ja, und dann wird da geprügelt wie im kleinen gallischen Dorf, wo man sich wieder mal drüber streitet, ob die Fische jetzt auch einen richtigen Geruch haben oder nicht. Von euch sind keine mehr Asterix-Leser. Schon wieder ein Generationenkonflikt. Ach, es ist eine solche Bildungslücke. Am nächsten Mal wieder ein Asterix. Holt euch mal einen von euren Eltern oder so. Oder muss ich das nächste Mal in meine Kollektion mitbringen? Ja, toll. Da wird also gestritten um den richtigen Weg. Das Ziel ist aber gleich. Und dass das Ziel überhaupt erreichbar ist, das kennen wir jetzt hier in diesem Kapitel. Die beiden Kassen, die wir uns da machen, sind die privaten Haushalte und die Unternehmen. Und die sind irgendwie verbunden. Die Unternehmen stellen was her, was die privaten Haushalte haben wollen. Konsumgüter. Und die Unternehmen können das nur, wenn ihnen die privaten Haushalte dabei helfen, indem die bereitstellen die Produktionsfaktoren. Die gehören wirtschaftlich gesehen alle dem privaten Haushalt. Ja, das ist jetzt natürlich der Leistungsfluss. Aber für uns ist natürlich viel interessanter dann noch der Geldfluss. Aber bevor wir das angehen mit dem Geldfluss, schauen wir hier nochmal kurz her. Vorleistungen. Vorleistungen, das sind die Güter, die im Produktionsprozess untergehen. Also wenn du jetzt da zum Beispiel dein, wie heißt das jetzt nochmal, von denen Surface Book hast, da ist jetzt da zum Beispiel Aluminiumblech verarbeitet worden zu dem Stelle, oder ist das irgendwas anderes? Da ist glaube ich Aluminium. Das Aluminiumblech verarbeitet worden, das ist im Produktionsprozess untergegangen, weil es nicht mehr als Blech vorhanden ist, sondern jetzt als Gehäuse umgeformt wurde für den Computer und damit ist es verschwunden, das nennen wir Vorleistungen. Im Gegensatz dazu, die Maschine, die die Umformung gemacht hat, das Rausstanzen und Pressen, die existiert noch, die macht noch weitere Surface-Gehäuse, und das ist ein Investitionsgut. Ja, und die beiden, die sichtbar nicht, die Vorleistungen und die Investitionen, weil sie von Unternehmen für Unternehmen hergestellt werden, das heißt, das zirkuliert da in dem Kastel drin, und wir sehen nur das, was aus dem Kastel rausgeht. So, ja, wir haben gesagt, die Knete ist das, was wirklich dann das Ganze laufen lässt. Bezahlung für die Konsumgüter geht in die Gegenrichtung von den Konsumgütern und die Bezahlung für die Produktionsfaktoren geht in die Gegenrichtung der Faktorbereitstellung. Das ist das, was uns da immer schmeißt, wenn wir betriebswirtschaftlich Rechnungswesen haben, dass wir irgendwie die Sachen verbuchen wollen, aber dabei wird Geld verbucht. Und ja, wenn wir uns das jetzt mal überlegen, wie konnte es eigentlich nur aufgehen? Dann konnte es eigentlich nur aufgehen auf Dauer, indem die Bezahlung für die Konsumgüter genauso früh ist wie die Bezahlung für die Produktionsfaktoren. Das heißt, der Wert der Güter, die die Unternehmen herstellen, ist das gleiche wie der Wert der Arbeit, die die privaten Haushalte oder der Faktorleistung, die die privaten Haushalte zur Verfügung stellen. Da legst du doch nieder, oder? Da kann doch mir klar. Weil kritische Geister, die wir sind, würden wir sagen, da machen wir auch einen Blick. Aber jetzt schlägt wieder der Volkswirt zu. Also, gewinnen, Werte wird damit entgegen. Haben wir vorhin darüber geredet mit den Unternehmen? Wer kriegt den Gewinn? Wem steht dazu?
Den privaten Haushalt.
Den privaten Haushalt, sofern sie Anteilseigner sind, gell? So, und wenn du Anteilseigner bist, dann musst du ja dem Unternehmen ein Geld geben, oder? Und das nennt man Eigenkapital. Ist Eigenkapital ein Produktionsfaktor? Sag's laut? Genau! Richtig! Eigenkapital ist ein Produktionsfaktor. Und wenn du da Gewinn kriegst, dann ist das das Einkommen dieses Produktionsfaktors. Das heißt, es läuft hier auch mit in dieser Rubrik Bezahlung für die Produktionsfaktoren. Also es ist nicht was Separates. Wir können uns das so vorstellen. Also Unternehmen erstellt einen bestimmten Güterwert.
Bauen wir das, was recht ist, sagen wir 5 Millionen.
Ja? So. Und jetzt ist sie die Einzige, die da arbeitet und sie kriegt nur ein mageres Gehalt von 10.000 Euro im Jahr. Die restlichen 4.990.000 sind Gewinn. Die sagt ihr Chef ein. Oder Entschuldigung, bei Gendern hier, die Chefin sagt es ein. Männer würden nie so ausfallen. Wenn wir es dann zusammen addieren, dann haben wir 5 Millionen Warenwert. 4.990.000 Gewinn. 10.000 Arbeitseinkommen macht wieder die 5 Millionen. Nur dann geht es auch. Stellt es euch mal einfach anders vor, ja? Überlegt einfach mal, die Unternehmen machen jetzt Waren für 5 Millionen, aber die privaten Haushalte kriegen nur 4,5 Millionen. Haben wir dann ein Problem? Was sagst du? Nein, also nochmal, die Unternehmen Güter herstellen für 5 Millionen. Die privaten Haushalte kriegen aber nur 4,5 Millionen. Können die dann alle Güter kaufen, die Unternehmen herstellen? Ist das für Unternehmen problemlos, wenn sie ihr Zeug nicht loswerden? Was jetzt so oder so? Für die Unternehmen ist das ein Problem, wenn sie nicht loswerden. Ja? Dann würde die Wirtschaft schrumpfen, bis wir auf die 4,5 Millionen gehen. Dann darf es wieder rumgehen. Oder stellen wir es uns andersrum vor. Die Unternehmen stellen Güter her für 5 Millionen, aber die Haushalte kriegen Einkommen von 6 Millionen. Geht das auf? Dann müssten ja die Unternehmen pausenlos 6 Millionen ausgeben und dann nur 5 Millionen einnehmen. Das geht ja auch nicht. Das heißt, wirklich aufgehen kann dieser Kreislauf nur, wenn wirklich die Beträge gleich sind. Keine Angst, wir schauen uns noch ein paar verschiedene andere Art und Weisen an, warum das gleich ist. Ja? Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns merken müssen, dass grundsätzlich eine ausreichende Menge an Einkommen da ist, die es erlaubt, alle Güter, die in einer Wirtschaft erzeugt werden, zu kaufen. Ob die dann auch tatsächlich so verwendet werden, das ist wieder was anderes. So, da unten haben wir jetzt nochmal so die Liste dieser wichtigsten Produktionsfaktoren. Bitte seid so nett, dass wir nicht verwechseln die Produktionsfaktoren, Arbeit, Boden, Kapital und das Faktor Einkommen, nämlich Löhne, Gehälter, Mieten, Pachten, Zinsen und Gewinne oder Verluste. Dass wir das nicht verwechseln. Ja, in der Korrektur, die ich gerade gemacht habe, waren da auch etliche Verwechslungen drin. So. Die Gewinne und Verluste, die stellen den Ausgleich dar zwischen den Verkaufserlösen der Produkte und den Kosten, die entstehen für die Produktion dieser Produkte. Das wollen wir uns dann nochmal ein bisschen genauer überlegen. Die erste Überlegung ist wieder mit einem neuen Begriff beginnend, nämlich Wertschöpfung. So ein bisschen was habt ihr davon schon gehört, nämlich bei der Mehrwertsteuer. Wisst ihr, wie die funktioniert bei uns in Deutschland? Die Mehrwertsteuer. In was für ein Unternehmen arbeitest du?
Bei der Deutschen Messe AG.
Deutsche Messe AG und ihr veranstaltet das Messen, nehme ich an, oder? Und die ist in Hannover, oder wo ist die? Gut. Okay, ihr verkauft jetzt Messedienstleistungen in irgendeiner Art und Weise, der ist bei uns der gute Anstalt. Und das kostet, was sagen wir denn, 100.000 Euro plus Mehrwertsteuer, oder? 19%. Also 119.000. So, jetzt kannst du aber ja nicht einfach so aus dünner Luft sagen, so wie irgendein Zauberer oder sowas schlägt, da ist ein Messegelände, stell sie, sondern das muss ja erstmal gebaut werden. Da kriegst du Rechnungen. Und was steht auf die Rechnungen drauf? So und viel Baumaterial, so und viele Stunden Arbeit und so weiter und so fort, macht das und das. Plus 19% Mehrwertsteuer. Hat schon mal Eingangsrechnung im Zen-Bereich? Das ist halt nicht der spaßigste Bereich. So, was wird jetzt dein Unternehmen, Deutsche Messe, machen? Es darf einerseits zum Staat sagen, wir haben so und so viele Einnahmen gehabt, bei denen Mehrwertsteuer anfiel, die steht dir zu, lieber Staat. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eingekauft und mussten dafür Mehrwertsteuer ausgeben und das hätten wir gerne wieder zurück. Das heißt, das, was eigentlich besteuert wird, worauf wirklich per Saldo Mehrwertsteuer anfällt, das ist der Differenzbetrag zwischen den Werten, die du eingekauft hast von anderen und dem Wert, den du selber erzielst, wenn du was verkaufst. Nur diese Differenz wird eigentlich per Saldo besteuert. Und diese Differenz, das ist eigentlich nichts anderes als die Wertschöpfung, die ihr in eurem Unternehmen erzielt. Ja? Weil das Material, also wenn man da drüben zum Beispiel den Kollegen Elektriker anschaut, ja, der tut jetzt da an seinem Kabel übereinander schnitten. Das Kabel, das hat er gerne selber bastelt. Ja, der hat er nicht daheim irgendwo so eine petrochemische Werkstatt, wo er Kabel macht. Sondern das hat er zugekauft. Das heißt, das ist nicht der Wert, den er geschaffen hat. Der Wert, den er schafft, ist, dass er das sauber installiert, und da dann meinetwegen auch noch eine Lampe hinhängt oder irgend so. Und das ist dann die Wertschöpfung, die wir erzählen. Soweit klar mit dem Begriff? Weil es alles viel zu einfach wäre. Deswegen sagen wir, es wird immer zwei Typen von Wertschöpfung, nämlich einmal eine Brutto-Wertschöpfung und einmal eine Netto-Wertschöpfung. Aber du verdrehst gleich die Augen, kann ich verstehen. Du wirst es gleich noch mehr vertragen, wenn ihr sagt, dass wir bei Brutto und bei Netto was anderes meinen als der normale Kaufmann. Der normale Kaufmann sagt ja Brutto, Netto, da ist die Mehrwertsteuer dazwischen, oder? Und da ist zwar Fahrersichtern, wir zwar wissen das. Die Holzwirte sagen aber, die Korn haben das hätten das ja. Gell? Also die Mehrwertsteuer, bei der Wertschöpfung ist sie schon mal gar nicht berücksichtigt eigentlich. Das ist separat. Aber wenn man mir sagen Brutto und Netto, dann ist der Unterschied die Abschreibung. Also Brutto-Wertschöpfung minus Abschreibungen ist Netto-Wertschöpfung. Ihr habt alle schon mal den Begriff gehört, Brutto-Inlandsprodukt. Da wirst du jetzt auch, wenn man davon die Abschreibungen runterzählt, dann kriegst du ein Netto-Inlandsprodukt. Bevor ihr jetzt alle schreibt, dann geht auch zu Netto. Dieses Netto-Inlandsprodukt, das ist also der Wert an Ware, den wir zusätzlich erzeugen. Dass wir die Abschreibungen wegziehen, das heißt, wir legen was auf die Seite für den Wert, den wir vernichten. Ja, für die Brutto-Wertschöpfung, da haben wir einen bestimmten Wert, aber da müssen wir gegenrechnen, das was wir verloren haben an Werten durch Verschleiß. Und dann kommen wir also per Netto auf einen bestimmten Betrag her, der tatsächlich erwirtschaftet wurde zusätzlich. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich jetzt das hergehe und über so eine ganze Wertschöpfungskette das mal aufhandle? Das ist saublöd. Da mit dem drunter, dass das so eine Grafik ist und nichts Gescheites. Da kann man Computer haben, aber noch ist nicht alle Tage Arbeit. Vielleicht finden wir am Anfang des Semesters sogar einen funktionierenden Computer. Dann schauen wir mal, dass wir da unser Beutel hier rein, damit unsere Gäste von auswärts auch was sehen. Wir machen mal eine Milchmädchenrechnung. Und zwar schauen wir das erste Mal an auf die grüne Wiese. Da ist der Bauer. Der lässt da die Kühe grasen und zapft sie daran. Muss der Bauer der Wiese was zahlen dafür, dass er da die Kühe grasen lassen darf? Oder muss er den Kühen was zahlen dafür, dass die in ihrem Bauch die Milch produzieren? Nee. Da haben wir also mal Vorleistungen. Machen wir 0. Ah, er hat keinen Dünger und Maschinen braucht man auch nicht und so weiter. Wie gesagt, der Milchmädchenrechnung, eine einfache Rechnung. Und dann hat er einen Verkaufspreis für seine Milch, den Liter Milch, machen wir 50 Cent, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das genehmigt ist von den fairen Milchleuten, aber wir gehen mal davon aus, dass das passen kann. 0,50 Euro pro Liter. So. Dann ist die nächste Frage, die Wertschöpfung des Bauern. Die unterscheidet sich nicht großartig zwischen Brutto und Netto. Die Wertschöpfung des Bauern, wie groß ist denn die dann für den Liter Milch?
Denkst du mal an unseren Elektriker. Von dem, was er in Rechnung stellt, der DHBW, zögen wir das weg, was er selber eingekauft hat, damit wir auf seine Wertschöpfung kommen. Das, was er eingekauft hätte, das wären hier die Vorleistungen. Nachdem er da nichts hat, ist das hier eigentlich 100% Wertschöpfung. Einverstanden?
Also, dann schneiden wir bei der Wertschöpfung hier ein 50er wieder.
Jetzt wollen wir die Milch natürlich nicht einfach aus der hohlen Hand bringen, in Körperwärme oder so, sondern wir wollen das gekühlt in der Packung haben, deswegen muss das zur Molkerei gehen. Die hat jetzt als Vorleistung auf jeden Fall mal das, was sie an den Bauern zahlen musste. Verarbeitet das dann direkt. Wir tun jetzt nicht groß rum mit den Verpackungen und sonstigen Schmarrn, sondern sagen einfach wieder, die verkaufen es dann für einen Euro. An den Einzelhandel. Wertschöpfung in dem Fall hier auch wieder 50%. Entschuldigung, 50%, 50 Cent. Soweit einverstanden? Weil wie gesagt, mit den ganzen Verpackungen und Maschinen und so weiter, das lassen wir jetzt mal außen vor. Wir machen bloß eine ganz einfache Rechnung. So, und jetzt kommt der Einzelhandel. Lassen wir jetzt die Firma Aldi sein. Der hat also hier einen Euro bezahlt. Und verkauft dann seine Kunden für 1,50 Euro. Das heißt, Wertschöpfung beim Aldi wieder 50 Cent. So, und jetzt kommt der Zaubertrick. Wenn ich jetzt diese Wertschöpfungen hier aufaddiere, was kommt denn dann raus? 1,50 Euro. Und welchen Zahlenwert ähnelt das? Unserem Endverkaufspreis. Das hier ist eine total einfache Rechnung. Ja, wir haben keinen Dünger dabei, wir haben keine Maschinen dabei, wir haben keinen Strom dabei und so weiter und so fort. Haben wir alles nicht dabei. Das soll nur das Grundprinzip erläutern. Wenn ich über alle Wertschöpfungsstufen das integriere, dann ist die Summe der Wertschöpfungen der Einzelstufen identisch mit dem Endverkaufspreis. Das ist das Prinzip, das wir hier lernen wollen. Was ist bis hierher unklar geblieben? Nochmal, also, gell? Wenn man über alle Wertschöpfungsstufen, hier sind es jetzt nur 3, in der Realität sind es vielleicht 3000. Wenn man über alle Wertschöpfungsstufen diese Wertschöpfungsbeiträge addieren, dann kommt in der Summe raus das, was der Endverkaufspreis der Ware ist. So, und jetzt kommt der nächste Teil von unserem Zaubertrick. Ich werde mal wieder nach über mein Bild. Ja.
So, ist das jetzt die Bruttowertschöpfung dann, oder?
Also, ich könnte jetzt grundsätzlich noch hier zum Beispiel so eine Rubrik machen, Maschinenhersteller.
Ja.
Und dann durch die Abschreibungen von denen hier irgendwo auch noch in so einer Rubrik erfassen und dann kann ich da den Übergang Brutto-Netto machen und so weiter. Und habe dann deren Wertschöpfung auch noch da stehen und dann kommt wieder im Endeffekt das Gleiche raus. Ja, ich habe jetzt hier auf diese Abschreibungen verzichtet, die da reinzunehmen, Im Prinzip kann ich das sowohl mit Bruttowertschöpfungen aufziehen, wie auch mit Nettowertschöpfungen. Es kommt immer raus, dass die Summe der Wertschöpfung identisch ist mit dem Endverkaufspreis. Ich habe bloß der Einfachheit halber jetzt darauf verzichtet, da noch mehr Inputs zu haben. Wie kommen wir auf diese Nettowertschöpfung? Auf der Folie 12 seht ihr das. Wenn wir vom Umsatz das, was wir bei Dritten beziehen, runterziehen, nämlich Material und Dienstleistung, dann kommen wir auf das, was wir wirklich an zusätzlichem Wert erzeugen im Unternehmen, was wir an Leistung erbringen hier bei uns. Das ist dann zunächst mal die Bruttowertschöpfung, davon geht die Abschreibung runter, dann haben wir die Nettowertschöpfung. Ja, wenn wir Material und Dienstleistungen rechnen, dann haben wir also die Produktionsfaktoren noch nicht bezahlt. Auch mit den Abschreibungen bezahlen wir nicht die Produktionsfaktoren. Die waren Arbeit, Boden und Kapital. Und das ist weder Material noch Dienstleistung. Die müssen wir also noch bezahlen. Und was steht uns dafür zur Verfügung? Ja, die Nettowertschöpfung. Wir können dann also hier bezahlen die Löhne und Gehälter, die Zinsen, die Mieten und die Pachten und dann schauen wir, ist noch was da? Ja, stellt euch das vor, wie einen großen Suppentopf. In diesem großen Suppentopf sind unsere Erlöse aus den Produkten da, diese 1,50 €. Und jetzt stehen da und randalieren und wollen einen Löffel zum Suppe schöpfen, die Besitzer der Produktionsfaktoren. Arbeitnehmer, Vermieter, die Banken fürs Fremdkapital, wo es Zinsen kriegen. Ja, und dann ganz hinten im Hintergrund steht der Unternehmer und hofft, dass noch was drin bleibt im Suppentopf, wenn die anderen was gekriegt haben. Wenn jetzt der Arbeitnehmer hergeht und sagt, lieber Arbeitnehmer, ich bin so froh, dass du da bist und deswegen darfst du auch so eine große Kelle nehmen, ja, die geht praktisch fast genau rein in den Kessel, da kannst du alles rausholen. Was darfst du dann sagen? Ist das ein guter Unternehmer, der sowas macht?
Nein,
das ist ein Depp. Genau. Ja, deswegen wird also gerauft, wie groß die Kelle sein darf, die der Arbeitnehmer kriegt. Das nennt man Tarifverhandlung oder Lohnverhandlung. Und es gibt dann natürlich einen Interessenskonflikt. Weil, was wir in unserem Beispiel gerade mit drin haben, das ist das, dass in einer Periode der Kessel halt nur eine bestimmte Größe hat, beziehungsweise ein bestimmtes Füllvolumen hat. Erst in der nächsten Periode kann ich hoffen, dass ich dann mehr drin habe im Kessel. Und wenn jetzt hier ein größerer Löffel gibt zum Schöpfen, dann bleibt weniger für mich übrig. Das mag ich nicht und deswegen raufen wir uns um die richtige Löffelgröße. Deswegen gibt es Streiks. Haben wir das auch schon wieder verstanden. Haben wir gut oder haben wir gut?
Gut.
Also, wir hoffen, dass der Unternehmer einen Gewinn macht. Wenn es allerdings blöd gelaufen ist und in Corona das Ganze überhagelt hat oder so, dann stellt er vielleicht fest, schöne Gehälter zahlen, Zinsen zahlen, Mieten, Pachten zahlen. Da bleibt ja nicht nur nichts übrig, sondern da fällt das voraus. Aus. Die haben wir schon praktisch unten durch den Druckboden durchgerast. Dann muss der Unternehmer was von seinem Eigenkapital geben. Das seht ihr in der Bilanz. Was ihr habt ihr schon Bilanzen angeschaut? Da zeigt er, wenn ein Verlust ist, der wird dann eingetragen in der Rubrik Eigenkapital und dann verringert sich das Eigenkapital um diesen Verlust. Ja, der Unternehmer muss also ein bisschen was von seinem Geld hergeben, damit das Ganze wieder aufgeht. Ja, okay, die Nettowertschöpfung, wo kommt die nochmal her? Was ist das nochmal, die Nettowertschöpfung? Das ist der Wert, der. Ja, aber, wo haben wir das nach Dobius zusammengeeiert? Welchem Wert entspricht die Nettowertschöpfung? Dem Produktwert. Ja? Also, wir merken uns da oben, diese Nettowertschöpfung, das ist praktisch unser Produktwert. So, und jetzt hat dort dieses ganze Zeug. Löhne, Gehälter, Zinsen, Mieten, Pachten, Gewinne. Das kann man ja einmal alles aufaddieren.
dann haben wir das Faktoreinkommen. Also das ist eine Animation drin, ich weiß nicht, wie eure Software darauf reagiert, ob die das sagen kann oder nicht. Sonst, ja. Also es ist das gleiche Scheiß, was links ist, bloß in dem Fall jetzt alles mit Plus. Bis auf Verluste oder Minuszeichen davor. Und dann haben wir als Summe das Faktoreinkommen. Jetzt kann ich das auch nochmal ganz weg tun. Dann haben wir Nettowertschöpfung gleich Faktoreinkommen. Das heißt, der Wert der Produkte, die Nettowertschöpfung, ist gleich hoch wie der Wert der Beträge, die zur Verfügung stehen, um die Produkte zu kaufen. Und damit ist es möglich, dass der Gütermarkt geräumt sein kann. Das ist also dieses, ja, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die die Volkswirtschaftslehre zu bieten hat, weil ohne diesen Zusammenhang das Anstreben eines Gleichgewichtes auf den Gütermärkten völliger Quatsch wäre. Aber natürlich ist es so, dass die Tatsache, dass ausreichend Geld da ist, um alle Güter zu kaufen, noch lange nicht heißt, dass es auch passiert. Ja, unsere Kollegin hat ja vorher schon mal einen Blick in ihr Seelenleben uns gewährt und gesagt, ETF und Aktien muss man haben. Ja, wenn sie ETF und Aktien kauft, ja, dann bleiben halt da vielleicht ein paar Güter liegen oder so. Muss man sich da nochmal anschauen.
Also die
Nettowertschöpfung plus die Höhe, also die Nettowertschöpfung, der rechnet halt das alles zu. Nee, das sind zwei separate Rechnungen. Sollte ich vielleicht mal so einen richtigen groben Balken durchziehen, oder?
Okay.
Macht ihr das doch bitte, dass du da so einen richtigen Balken durchsetzt. Ja, also nicht plus Nettowertschöpfung und dann das Ganze und dann ist gleich Faktoreinkommen, das wäre falsch. Also hier habe ich, wie es verteilt wird, und da habe ich, zu was es sich auch addieren lässt. Ja, nachdem wir das jetzt mit dem einfachen System gut verstanden haben, können wir es ja komplizierter machen. Nehmt ruhig. Wir haben vorgerückte Stunde am Nachmittag. Was braucht man da, damit man gut existieren kann? Ein Kaffeescheiß war nicht schlecht, oder? Haben wir uns eigentlich irgendwann einmal in der Früh oder immer nur am Nachmittag?
Ja, dann
müssen wir
nachschauen.
Nee,
Montag.
Ja. Am Montag? Ja, dann ist es schon. Das ist doch gut. Da kann man uns doch den Panos passieren. In der Früh da gleich heilen. Wenn es dann zwei Plus zusammenbringt, entweder die Musterzeit oder.
Ha? Ich wollte nur sagen, wir beide und wir eigentlich, wir werden nicht da sein, wenn es nämlich VWL oder so.
Dann machen wir es, Entschuldigung. Also am Montag jeder trägt ein schwarzes Kleid und dann heben wir unsere Tassen auf euer Wohl.
Danke.
Hat es einverstanden?
Ja.
Also dann machen wir das so. Jetzt treffen wir uns halt hier und dann gehen wir über. Sicher, ich habe mir alle ohne Masken. Das reicht zwar nicht, wenn wir die Kinder schon. Von der Raucherpause. Bei der nächsten musst du mit umdrehen. Dann werde ich die maskieren. Also Kaffeescheiß war nicht schlecht, weil die Versorgungslage hier im Viertel so beschissen ist, deswegen machen wir jetzt eine Espresso-Bar auf. Wir gehen sich da ein bisschen aus, hat schon mal jemand von euch in so einem Laden gearbeitet? Ah, Profi, Barista. Die haben so eine Espresso-Bar, so eine Kaffeemaschine, was kosten die?
Aber eine Menge Geld.
Also so zwischen 15.000 und 20.000 Euro kostet eine Profi-Espresso-Maschine.
Ja, und jetzt haben wir die aufmachen mit zwei und jetzt kommt unsere erste Kunde.
Unsere
erste Kunde ist da. Die kriegt den ersten tollen Espresso von uns aus unserer niegenagelneuen Maschine. Aber so, was machen wir jetzt für einen Preis? Wir wollen ja die Maschinenzeug haben, gell? Und dann noch Kaffeebohnen und so weiter und so fort. Also 20.000 Euro für die erste Kasse Kaffee. Was sagst du dann zu uns? Diesen hier, gell? Wenn du überhaupt noch aus dem Schreckstaffel erwachst. Wir kriegen das natürlich nicht auf einmal gezahlt. Ja, sondern wir müssen das kleinweise abstottern. Oder wie ihr das in der Wissenschaftslehre so schön lernt. Die Kapitalbindung wird durch einen kontinuierlichen Prozess der Kapitalfreisetzung rückgängig gemacht. Der ist so lange. Zur Auflockerung bei. So, also, das Blöde an so Investitionen ist, das hast du nicht einfach im Hosensack, sondern das musst du über längere Zeit abstottern, da brauchst du einen Kredit. So, und wer haben wir jetzt gesagt, hat wirtschaftlich gesehen den Tiritari für einen Kredit? Tiritari ist das Geld. Wer hat das wirtschaftlich gesehen, das Geld? Wirtschaftlich gesehen? Die privaten Haushalte. Genau. Also, da wir uns von den privaten Haushalten das Geld leihen für unsere Investitionen. Und dabei gehen wir unter Umständen den Umweg über die Banken. Die sammeln das Geld ein bei den privaten Haushalten und verleihen es dann weiter. So. Zack. Und zack. Die privaten Haushalte dann also von ihrem Einkommen einmal konsumieren und einmal sparen. Beim Konsum fließt der Einkommensteil, der darauf verwendet wird, sofort und unmittelbar zurück an die Unternehmen. Aber weil er von 100% Einkommen meinetwegen nur 90% verkonsumiert werden, deswegen hocken die Unternehmen noch auf 10% ihrer Produkte. Weil hier diese Identität, die gilt ja nach wie vor. Ja? Wenn ich da 100%, wenn das hier 100% sind bei der Bezahlung für die Produktionsfaktoren, dann müssen auch in diesem Umfang Güter erzeugt worden sein für 100%. Und wenn jetzt 90% über Konsum abgerufen werden von einem Unternehmen, dann müssen noch 10% der Güter da sein. Also die 10% von dem Einkommen sparen die Haushalte. Unternehmen sagen, hey, wir müssen investieren, wir brauchen Geld. Wir nehmen die 10% und kaufen dafür Investitionsgüter von den anderen Unternehmen, die die herstellen. Dann ist plötzlich hier das Lager bei Null. Weil dann das Geld, das die Haushalte nicht direkt und unmittelbar für Güterkäufe ausgeben, indirekt für Güterkäufe ausgegeben wird. Ja.
Also kann ich sagen, also ist die Kapitalsammelstelle zum Beispiel eine Bank?
Zum Beispiel.
Okay.
Wir haben ja hier klinische Betriebsverkäufe, das ist nicht so einfach auszudrücken. Ja. Nein, der Grund, warum ich es nochmal habe, diesen Begriff ist, weil man das natürlich auch anders machen kann, nicht nur über Banken. Einfach für uns und so weiter. Nachdem sie ja alle schlaue der wissenschaftlichen Köpfe sind und schon zwei Semester Akademisierung hinter euch habt, wisst ihr natürlich auch, dass ein Unternehmen nicht nur Kredit braucht für Investitionen, sondern gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie die letzten zwei Jahre habt ihr unter Umständen auch einen Kredit gebraucht, damit ihr einfach nur mal weniger Geld erzeugt hättet. Warum ist das jetzt da nicht aufgeführt? Warum ist das jetzt nur so ein Investitionsgüterkredit? Naja, wir gehen mal von normalen Zeiten aus. Pandemie gibt es bei uns in unserem Modell. In normalen Zeiten
wenn jetzt du zum Beispiel, was lassen wir dich machen? Wir brauchen was Exotisches. Du machst Eisverkäuferin im Strandbad in Lüder. Ja? Das ist dein Geschenk. Aber ich sag, das ist ein Scheißjob, da haben wir solche Typen wie dir zu tun. Also, du bist Eisverkäuferin im Strandbad in Lindau. Und, Saison beginnt bei dir, sagen wir, im Mai. Dann tust du im April einkaufen für die Saison. Nicht alles, aber ziemlich gut. Du kaufst dann im April ein für die Saison, die im Mai startet. Haben wir schon gerade begonnen. Vielleicht sollte ich gleich ein bisschen mehr auf Deutsch sprechen. Aber irgendwie, wenn es so familiär wird oder so, dann rutsche ich immer ganz automatisch ab. Jetzt brauchst du im April einen Kredit. Wenn du jetzt am Ende der Saison, Ende September, immer noch den gleichen Kreditbetrag hast, hast du dann alles richtig gemacht? Vielleicht. Was meinst du jetzt? Vielleicht, wahrscheinlich nicht. Normalerweise machst du das Geschäft nicht zur Beglückung von Kindern, sondern zur Beglückung deines Geldbeutels, oder? Wenn du es nicht geschafft hast, deinen Kredit zurückzuzahlen über die komplette Saison, ist dann dein Geldbeutel beglückend. Nee, nicht wirklich, gell? Das heißt, es kann schon sein, dass du temporär so einen Kredit brauchst für Warenbeschaffung oder sowas. Aber eigentlich im Jahresverlauf, im Jahresdurchschnitt, sollte dieser Kreditbedarf bei Null liegen. Ja, das sollte eigentlich im Laufe der Saison dann weniger werden und am Ende sollte vielleicht sogar ein schönes Guthaben da sein, mit dem du leben kannst, bis wieder die nächste Saison beginnt. Und das ist der Grund, warum wir diese Kredite für Vorleistungen, für Personalkosten und sowas, also für Betriebsausgaben laufende, warum wir die da nicht drin haben. Weil wir sagen, das kann eigentlich sinnvollerweise nur ein temporärer Bedarf sein, der mal kurz da ist, aber gleich wieder weggeht, der nicht über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt. Weil sonst hätten wir unsere Preise falsch kalkuliert. Dann hätten wir unsere Preise zu niedrig kalkuliert, wenn das denn weggehen würde. Ja. Und das Einzige, was eben wirklich über mehrere Jahre auch bestehen bleibt, das sind solche Investitionsgüterkredite, deswegen haben wir wieder isoliert stehen und die anderen nicht. Diese Geschichte also mit der Erweiterung führt dazu, dass wir jetzt ein bisschen realitätsnäher sind. Die privaten Haushalte können nicht nur konsumieren, sie können auch sparen. Und die Unternehmen haben nicht alles einfach nur so in der Hosentasche an Geld, sondern sie müssen sich auch Geld leihen und so weiter. Das ist alles schon mal nicht schlecht. Aber, ich mache nochmal das mit den 100%. Hier werden 100% des Warenwertes erzeugt bei den Unternehmen. Aufgrund dessen werden 100% als Einkommen ausgezahlt an die privaten Haushalte. Ich sage jetzt, 90% verwendet man gleich direkt für Konsumgüterkäufe bei den Unternehmen. Das von den 100%, die Unternehmen ausbezahlt haben, landen also 90% gleich wieder bei ihnen. 10% sparen die privaten Haushalte. Was passiert denn jetzt, wenn die Unternehmen nur 9% wollen? Als Kredit für Investitionsgüterkäufe. Dann haben wir einen Trick im Schachtel. Ja, dann bleibt hier 1% von den Waren liegen. Dann haben wir den Dreck in einer Schachtel. Dann haben wir einen Trick im Schachtel. Der Bayer liegt in die Minute. So ein Schachtel, sondern so ein Schachtel. Andersrum, wenn jetzt die Unternehmen zum Beispiel sagen, es ist ja nett, dass die Haushalte 10% anbieten, wir wollen aber 15%. von Jakob gemacht. Ja, dann müssen Sie halt schauen, ob Sie irgendwas finden, was so attraktiv ist, dass die Haushalte sagen, in Gottes Namen, dann spare ich halt mehr Geld. Was war denn so attraktiv unter Umständen, dass man mehr spart? Hauptsache, den Fall noch nicht gehabt, gell? Es war irgendwie so noch viele Tage und wenig Geld. Oder Sende. Ja. Es gibt Leute, die behaupten, sparen noch mehr Spaß, wenn es dafür Zinsen gibt. In eurer ökonomisch bewussten Phase habt ihr das noch nicht erlebt, aber sowas kommt vor. Ja. Also die Unternehmen könnten dann zum Beispiel sagen, wir zahlen mehr Zins, wenn sie uns mehr Kapital gibt und so weiter. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, wie da verhandelt werden kann. Das, was wir uns jetzt merken müssen, da oben drin, ist, wenn wir es schaffen, hier auf dem Kapitalmarkt das Angebot gleich der Nachfrage sein zu lassen, wenn wir das hinkriegen, dann ist hier bei den Unternehmen das Angebot an Gütern auch gleich der Nachfrage. Dann haben wir auf dem Gütermarkt auch ein Gleichgewicht. Wenn wir auf dem Kapitalmarkt ein Gleichgewicht haben, dann haben wir automatisch auch ein Gleichgewicht auf dem Gütermarkt. Das sagt euch jetzt noch nichts, warum das so fundamental ist und überhaupt. Ja, macht da nichts. Aber ihr werdet mit mir dann so einen Blick tun, mal auf verschiedene volkswirtschaftliche Theorien. Und da geht es immer darum, gibt es auf dem Kapitalmarkt ein Gleichgewicht? Ist es Zufall oder ist es ständig so? Ist da irgendwas systematisch da, das für das Gleichgewicht sorgt? Wenn Gleichgewicht ist, Champagner raus, dann haben wir auch auf dem Gütermarkt ein Gleichgewicht. Wenn kein Gleichgewicht herrscht, Frauenmasken raus, dann haben wir auch den Gütermarkt kein Gleichgewicht. Und wie ich euch schon gesagt habe, dieses Gleichgewicht auf dem Gütermarkt, das ist der totale Fetisch. Wenn es irgendwas gibt, auf was sich alle Volkswirte einigen können, egal aus welcher Prägung, dann ist es, wir wollen ja Gleichgewicht auf dem Gütermarkt. Das wollen sie alle. Da habe ich frei. Bloß wie man da hinkommt, das ist eben die Frage und das hängt davon ab, was passiert auf diesem blöden Kapitalmarkt. Die einen sagen, oh, das riecht sich alles von selber, aber gar nicht mal, passt wunderbar, oh, gehen wir schlafen. Und die anderen sagen, ganz schwer, musst du pausenlos aufpassen, wie ein Schiershund, gell, und immer gepasst drauf sein, dass du da sofort intervenieren musst und Geld ausgeben musst und Kredit aufnehmen musst. Das unterscheidet dann die einzelnen Lager. Ja, was da eigentlich auf den Kapitalmarkt passiert. Und das werden wir uns im weiteren Verlauf von letzter Woche haben. Aber ich glaube, jetzt braucht ihr erstmal wieder Frischluft, Zigaretten, Masken ab und so weiter und so fort. Schauen wir mal, wie spät haben wir es. Eine Durchsage an unsere Kunden an den Bildschirmen. Wir machen eine Pause bis um 20 nach. Reicht ihr bitte auch noch Fenster auf bei euch?
Oh. Also nein, ich bin auch immer so alles so richtig schnell.
I love it.
Was denken sich die anderen jetzt, die seine MPE-Brocken, wenn er da rumschreit, dann auch einfach?
Ich hab die dann gleich zuhören, ich bin nicht zuhören. Aber ich muss sagen, die hat eine Frage, wo man hier.
Hört ihr eigentlich zu?
Nein. Wenn ich von der Kleine hier.
Ich würde überhaupt nicht sein. Also sollte man schämen, muss man sein. Es ist kalt.
Maria.
Ja?
Ich habe jetzt gerade auch die Idee, ich hätte auch ein Konzertticket. Aber ich wäre ja in Deutschland, was ich damit machen soll.
Weißt du, ob mir den Namen schon nicht in den Namen schreibt?
Ich weiß ja. Aber. Nicht mehr lange. Wir machen noch einen Großeinkauf. Wir haben ja schon gesehen, was wir jetzt alles in der Stunde machen.
Aber weiß man dann, wenn man gut gemacht hat, ob es umgekehrt wird?
Ja.
Und wie kommt man da
jetzt auch rein? Das steht in deinem Ergebnis drin. Okay.
Aber der erste Disc ging schon mal an, also vor der aber halt aufpassen. Ihr sagt ja, wenn es einer genau dann ist, die Schreibschrift auch BL.
Was hat es da nochmal anders? Nö, was ist das?
Ja, egal.
Auch was war denn weniger?
Aber ich komme auch danach noch wieder. Ich glaube, ich schreibe direkt einen neuen. Oder ich schreibe um 11 oder so.
Ich habe so lange gar kein Kapitel.
Nein, ich meine aber in den Vorlesungen, weil ich habe keinen Bock, also dass eine ganze Stunde wie er es durchballert. Also wenn ich da nicht zuhöre, kann ich schon nachholen, wenn ich es tue.
Also,
wenn
eben
hat
schon zu mir gesagt, ich
fall
durch.
Ja, ich fall durch. Wobei, der hat alles online, ne? Der hat auch seine Altklausur mit der online.
Also,
weil wir vorhin Diskussionen hatten. Steht nur ganz gleich drauf.
Mal gucken, bei uns in der Schule war das auch immer schön getrennt, also die Putzfrau hatte nur so ein Eimer, wo sie alle mit einem reingearbeitet werden.
Ja, aber das kann, aber jetzt mal ganz kurz zu der Regelung. Bei uns in der Messe ist es nämlich auch Großteil so, weil der, unser Dienstleister, der den Müll entsorgt, sendet es hinterher dann.
Aber ich habe früher schon zu dran gesagt, dass ich froh, dass ich die Zusammenfassung noch nicht schreiben muss von dem Tag.
Ah, frohe Zusammenfassung, oh je. Das ist nur gut.
Als ob er jetzt gelernt hätte.
Nein, wohl.
Dann hätte ich auch noch. Aufbau der Unternehmensrettung, ja? Ja. Also mein Akku hält jetzt nicht aus. Ich bin jetzt bei
11.50
aus der Mail vom Bauer richtig verstanden, dass wir die einzigen sind, die noch in Präsenz sind. Ja.
Von der
MKI. Ja. Oh, nö. Ich hab noch nicht wollte, dass wir einfach keine Welle haben. Das ist ja kacke, Mann. Wir waren noch Energiesparung. Oder wir waren einfach
alle
schon.
Oder halt legst du dann quasi.
Wir waren einfach vor zwei Wochen alle schon krank und sind alle geheilt.
Also ganz ehrlich, ich glaube, dass
Jan
immer
das Problem hat, weil 10 seine Symptome sind. Das wundert mich, dass das bis jetzt halt noch nicht so ist. Weißt du, bei einigen, sobald Thomas hat ja eigentlich schon 2 Tage. Durchaus.
Naja, aber mein Bruder war 2 Tage danach nach seinem Symptom sehr positiv getestet. Also.
Nicht sehr krass.
Ja, ein bisschen doof alles. Weil er noch keine PCR-Test wegkriegt. So.
Wie
meinst du? Ich sagte jetzt ja eigentlich, ich gehe noch 3 Wochen und noch einen PCR-Test.
Ja.
Wahrscheinlich hat er. Einmal alle anstecken.
Aber er ist da Montag. Ich will nochmal in die Klausur schreiben. Okay, ich schreibe 9 bis 11 Tage, damit es das Ende abgibt.
Wärst du froh, dass ich wenn du
um
11 geschrieben hättest,
dass
du
das dann. Ja, dann wäre es 11, also auch wegen der Body, sind bestimmt nicht nur wegen dem Kaffee, wenn ich nicht gekommen aber.
Ich komme nur wegen dem Kaffee.
Aber ich will mich dann irgendwie mit den beiden eigentlich absprechen, weil irgendwie finde ich so, wenn nur ich auftauche, was sagen denn dann die anderen?
Kann man abwarten. Ich will auch nur fertig erledigen. Oh,
so Bullshit, als ob er ihn schon wieder vermisst. Ja.
Also, ich trinke später was, da muss ich meine Maske
abhauen.
So, ein herzliches Grüß Gott an unsere erste Stelle in Rügen wieder. Und dann wollen wir mal weitermachen. Dieser Geldkreislauf, so einfach er aussieht, hat also verschiedene Implikationen. Die haben wir schon alle mal angesprochen, glaube ich, nämlich Produktionsfaktoren stehen wirtschaftlich gesehen komplett unter der Kontrolle der privaten Haushalte. Die Unternehmen bezahlen immer genügend Geld, damit alle erstellten Konsum- und Investitionsgüter gekauft werden können. Die Frage ist nur, ob es auch zurückkommt als Nachfrage. Wenn zu viel gespart wird, dann kann es Schwierigkeiten geben, dann ist nicht ausreichend Nachfrage da. Und es kann auf Dauer weder mehr Einkommen bezahlt werden, als Leistungen vermarktet werden, noch umgekehrt. Also so ein dauerhaftes Ungleichgewicht ist nicht zu halten. Man kann natürlich sagen, das hier, was wir da haben, ist ja eigentlich eine geschlossene Volkswirtschaft. Das tun wir so, als gäbe es kein Ausland. Natürlich gibt es in der Realität ein Ausland und man kann zum Beispiel aus dem Ausland Kredite nehmen. Dann können die privaten Haushalte 100% ihres Einkommens verkonsumieren, aber trotzdem noch Kredit für Investitionsgüter. Aber das geht halt nicht beliebig lang gut. Wir haben da ein sehr prominentes Beispiel in Europa gehabt, dass das nicht so 100%ig funktioniert mit unseren griechischen Freunden. Ja, und jetzt gibt es noch was total Gemeines. Weil das eigentlich so ein Kreislauf ist und da auf jeder Seite eigentlich die gleiche Geldmenge vorhanden ist, deswegen kann man eigentlich sagen, rein wirtschaftlich gesehen, ist das völlig Schnurz, ob ich die privaten Haushalte oder die Unternehmen besteuere. Ich greife immer in denselben Topf rein. Ja, es gibt diesen Wertschöpfungstopf, den großen, Und wenn der Staat steuern will, dann gibt er, lässt er sich halt auch nicht Geld geben und schöpft da was raus. Und ob dann die Unternehmen jammern oder die privaten Haushalte jammern, ist eigentlich gerade wurscht. Ja, das kann er sich rausholen, das Geld, bevor es in den Topf reinfließt, zum Verteilen an die privaten Haushalte, oder er kann es bei den privaten Haushalten wegholen, die sich aus dem Topf was rausgeholt haben. Aber es ist eigentlich immer die gleiche Suppe. Aber natürlich ist das psychologisch ein riesiger Unterschied. Ja, stell dir mal vor, man darf jetzt so sagen, wir erheben keine Unternehmenssteuern mehr, sondern holen uns alles von den privaten Haushalten. Da darfst du doch auf die Barrikaden gehen, oder?
Genau, schon.
Schon, ja? Das ist ziemlich unfair, finde ich. Deswegen also muss man da immer aufpassen, dass Sachen, die wirtschaftlich einen bestimmten Sinn machen, hoffentlich nicht, noch lange nicht unbedingt psychologisch oder politisch den gleichen Sinn ergeben. Ja, jetzt haben wir schon lange keine Begriffe mehr gelernt, gell? Wäre es Zeit, dass wir wieder ein paar Kinder lernen. Zum einen mal haben wir verschiedene Sektoren. Bisher haben wir ja nur die Haushalte, privaten Haushalte und die Unternehmen angeschaut, aber da gibt es noch zwei Sektoren mehr, die die Volkswirte gerne begucken. Nämlich erstens den Sektor übrige Welt. Früher haben wir da immer gesagt, der Sektor Ausland. Aber das mit dem Ausland, das passt immer so. Weil wir ja zum Beispiel eine Europäische Union haben. Und wie ist es mit Frankreich, Mademoiselle, ist Frankreich Ausland oder nicht Ausland? Mademoiselle, kann es sein, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ausland im Sinne von Ausweis und Ausland im Sinne von Wirtschaft? Und was war dann der Unterschied? Fragt dann der Bayer.
Der Euro.
Der Euro, ja, nicht nur der Euro. Was, ihr habt so bestimmt mitgekriegt, wie es jetzt zu den Briten geht mit ihrem Brexit. Also ich meine, man kann jetzt hundertprozentig sagen, was ist jetzt Brexit, was ist Covid. Aber grundsätzlich haben sie, wie heißt das vorhin so schön, war das schon jetzt völlig im Schach. Ja? Im dreckigen Schach. Im Schächte. Warum? Weil die Briten jetzt ökonomisch auch Ausland sind. Wohingegen zum Beispiel die Franzosen ökonomisch gesehen Inland sind. Ja, weil wir in der Europäischen Union einen gemeinsamen Markt haben, wo keine Hindernisse im Waren- und Dienstleistungs- und Personenverkehr bestehen. Außer aus diesen verschiedenen Gründen. Und das zeigt uns, dass dieser Auslandsbegriff nicht so hundertprozentig funktioniert, weil er zwar im staatsrechtlichen Sinne nach wie vor aktuell ist, aber im ökonomischen Sinne ist diese Grenze schon längst droht. Deswegen ist da besser, man spricht dann irgendwie von übriger Welt. Ja, dann kannst du zum Beispiel sagen, Ravensburg und die übrige Welt oder Deutschland und die übrige Welt oder die Europäische Union und die übrige Welt und so weiter, und das passt immer. Ja. Also übrige Welt ist einfach das, was außerhalb von unserem Betrachtungshorizont liegt. Ja, der Sektor Staat. Wenn wir von Staat sprechen in der Volkswirtschaftslehre, dann meinen wir zum einen mal die Gebietskörperschaften. Ha, vielleicht die Frage für eure Sozialkundelehrer. Was ist eigentlich eine Gebietskörperschaft? Was haben wir denn da in Deutschland?
Eine was?
Was versteht man in Deutschland unter den Gebietskörperschaften? Was muss der Herr Wittrup machen?
Ein Bandesberg.
In Baden-Württemberg! Und ich habe aber gedacht, die hätten noch was. Das ist doch nicht beim Aldi-Süd.
habt ihr da nicht über Gebietskörperschaften, Subsidiarität, Staatsorganisationen und sowas geschaut, Schauspieler?
Bin jetzt der Einzige, oder?
Nein.
So, danke schön.
Hat jemand außerhalb Baden-Württemberg das habe ich schon gemacht? Bayern, nein.
Ja, ich
habe
in Salzburg meine
Kultur. Salzburg, okay. Ja, also, willst du mal probieren mit den Gebietskörperschaften, was kann das sein? Bund, Länder, Gemeinden. Jetzt wird der ein oder andere sagen, zum Beispiel die in Bayern ansässigen, da gibt es doch noch die Landkreise und die Bezirke. Oder für die Baden-Württemberger, da gibt es die Landkreise und die Regierungspräsidien. Aber weder die Landkreise noch die Regierungspräsidien sind eigenständige Gebietskörperschaften. Sind nur Unterteilungen oder Zusammenfassungen der anderen. Also was wir verstehen hier unter Staat, sind einmal die Gebietskörperschaften und ihre Kooperationsbündnisse. Und dann kommt noch dazu die vom Staat direkt beeinflussten Unternehmen. Dazu gehören insbesondere ein paar besonders große Unternehmen, die heißen Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenkasse und sowas. Also diese gesetzlichen Sozialversicherungen, die gehören da auch dazu zum Sektorstaat. Wenn man also zum Beispiel sagt, der Staat darf nicht mehr als, oder die Verschuldung des Staates soll nicht mehr betragen als 60% des Bruttoinlandsproduktes, das sogenannte Maastricht-Kriterium, dann ist mit Staat in dem Fall nicht nur gemeint Bundesrepublik Deutschland, also der Nationalstaat, sondern es war allgemein alle Gebietskörperschaften aufaddiert und dazu addiert noch die gesetzlichen Sozialversicherungen. So, bei Vermögensbildung oder Kapitalsammelstelle habe ich da vorher gehabt, der Ausdruck. Da ist in den meisten Lehrbüchern die Rede davon, dass es ein Sektor sei, Vermögensbildung. Mir gefällt das nicht. Und zwar aus folgendem Grunde. Eine Bank macht nichts anderes als ein Immobilienmakler. Sie verklopft etwas, das ihr nicht gehört. Ja, du hast ein Guthaben bei deiner Raiffeisenbank und die gibt ihr einen Kredit. Der Kreditvertrag zwischen ihr und der Raiffeisenbank wird abgeschlossen, nicht zwischen euch zwei direkt. Ja, aber deswegen kehrt er das Geld noch lange in der Raiffeisenbank, das sie ihr verleiht. Sondern das ist Heilgeld. Ja. Und ich finde, wenn man da jetzt das auf die gleiche Ebene nimmt, wie es die Unternehmen und dann gibt es den Vermögensbildungssektor, ja, dann ist das einfach ein Scheiß, finde ich, weil dann tut man so, als wäre es irgendwie ein Unternehmen ganz anderer Art oder sowas. Aber Banken sind halt einfach Dienstleistungsunternehmen, die was vermarkten. Nicht mehr und nicht weniger. Deswegen bevorzuge ich da den Ausdruck Pol-Vermögensbildung, aber das ist Geschmackssache. Ja, dann gehen wir jetzt mal wieder auf was Substanzielles. Der Transfer. Von der Wiege bis zur Ware ist der Transfer das einzig Wahre. Wenn wir jetzt noch wissen, was das ist, kann man sagen, war doch recht. Ein Transfer, zunächst mal die Definition, seht ihr da hinten, ja. Eine Geldwerteleistung des Staates ohne marktgerechte Gegenleistung, die an private Haushalte oder in- und ausländische Gebietskörperschaften bzw. supranationale Organisationen erfolgt. Puh, das ist ja mal wieder sehr übersichtlich. Also erstens mal, es zahlt jemand was. Das ist der Staat, der zahlt. Zweitens, man muss dafür nichts tun. Keine marktgerechte Gegenleistung. Ja, zum Beispiel, eure Eltern kriegen Kindergeld. Dann müsst jetzt weder ihr dafür dann Fronarbeit leisten beim Staat, noch müssen eure Eltern irgendwas Besonderes tun, damit sie das Kindergeld kriegen. Dann Empfänger sind private oder, könnten die ganzen anderen Schmuss in- und ausländische Gebietskörperschaften beziehungsweise supranationale Organisationen, könnte man auch sagen, öffentliche Haushalte. Also private oder öffentliche Haushalte sind Empfänger.
So, und jetzt haben wir noch am Anfang noch dieses Ding. Geld, Werteleistung. Ja, warum sollte der Depp jetzt nicht einfach Geldleistung nehmen? Weil es zwei Dinge sind. Zwei Unterschiede. Die Geldwertenleistung, das kann sein Kindergeld, das ist eine Geldleistung. Das kann sein, dass ihr hier kostenlos studieren dürft, das ist eine Dienstleistung, die da erbracht. Das kann sein für eine obdachlose Familie, die meinetwegen ein Herd gestellt bekommt vom Staat. Das ist eine Sachleistung. Und es kann auch sein, eine ersparte Aufwendung, verminderte Ausgaben. Zum Beispiel können eure Eltern ja in der Steuererklärung für euch geltend machen, unter Umständen einen Kinderfreibetrag. Dann kriegen sie extra ausgerechnet, was günstiger ist, das Kindergeld ansetzen oder Kinderfreibetrag rechnen, macht das Finanzamt eine günstiger Prüfung und dann kann man hier was rausgeben. Es gibt noch einen zweiten Begriff, Subvention, der meint im Prinzip genau das gleiche. Der einzige Unterschied ist der Empfänger. Ein Transfer sind es private und öffentliche Haushalte, also zum Beispiel das Land Thüringen und du. Bei den Subventionen sind es Unternehmen. Das wird die Subventionen ist insofern auch bedeutend, als Subventionen, die meinetwegen der Freistaat Bayern, das Land Baden-Württemberg oder die Bundesrepublik Deutschland irgendwelchen Unternehmen geben will, grundsätzlich genehmigt werden müssen von Brüssel. Und zwar deshalb, weil sonst wettbewerbsverzerrend sein könnte. Denkt an diesen gemeinsamen Markt. Ja? Meinetwegen machen wir folgendes Beispiel. Sind sich jetzt alle Koalitionsparteien darin einig, dass es kaum ein dringenderes Problem gibt, als das Kiffen zu legalisieren? Das mit der Impfpflicht, das schiebt man lieber noch mal hinten raus, aber mit dem Kiffen, das machen wir gleich. Jetzt hast du dann plötzlich eine Nachfrage, die legal ist, aber du hast noch kein Angebot. Ja? Dann sagen wir, jetzt machen wir eine Subvention für die deutsche Landwirtschaft, dass wir ein scheiß Haschung bauen. Dann würde die EU-Kommission sagen, so geht es nicht. Ja? Du kannst es jetzt nicht darauf begrenzen, dass das nur für einheimische Bauern ist. Das muss auch genauso sein, wenn jetzt ein französischer Landwirt aus dem Elsass meinetwegen im Rheintal auf der deutschen Seite Grundstücke hat, dann muss der auch Zugriff kriegen zu dieser Subvention. Dann ist sowas genehmigungsfähig. Sonst nicht. Entre nous. Bisher war ja in Deutschland das Kiffen illegal. Aber es hat deutsche Landwirte im Rheintal gegeben, die Subventionen bekommen haben für den Anbau von Marihuana. Und zwar deshalb, weil sie ihre Felder in Frankreich hatten. Das geht auch. War ich ja nicht, keine Hilfe. Das ist genauso wie auch landwirtschaftliche Subventionen für den Tabakanbau gewährt werden, werden man gleichzeitig Kampagnen bezahlt, die gegen den Tabak sind. Politik muss nicht immer logisch sein. Keine Grundanforderung. Ja? Wie heißt es mal, wir sind eine repräsentative Demokratie. Das heißt, unsere Politiker sind die gleichen Deppen wie die Bevölkerung und nicht seine Elite. Insofern müssen wir uns auch nicht wundern über Maskendeal oder sowas. Gell? Weil jemand, wenn jetzt zu dir einer sagt, du, ich weiß eine Quelle, wo es das 20% billiger gibt, dann sagst du auch nicht, na, weil die wollen hier, ich will 100% zahlen. Gell? Also sitzt das Politiker sagen genauso. Na, direkte und indirekte Steuern. Ja, jetzt erkläre ich gleich, was Steuern sind. Was total unangenehm ist. Ja. Aber direkte, indirekte Steuern, die Unterscheidung, da gibt es also eine sehr witzige Definition vom Bundesministerium der Finanzen, die also die für Steuereinnehmen zuständig sind. Die sollen ja was davon verstehen. Die sagen, direkte Steuern, die kannst du nicht überwälzen und indirekte Steuern kannst du überwälzen. Da
Was sagt jetzt der uninformierte Ökonom? Was meinen die jetzt mit Überwitz? Ja, das ist weitergeben. Ja, so wie du jetzt zum Beispiel hast heute früh schon was eingekauft. Siehst du das? Ist dir da aufgefallen, dass auch die Steuern überwälzt wurden?
Ja, stimmt. Ja.
Du hast nämlich 5% Mehrwertsteuerzahl auf die Dresden. Ja? Oder? Was war das? Sind für Dresden jetzt sogar 19%? Kassenzettel hast du wahrscheinlich gehabt, ja? Also das letzte Mal, wenn du Dresden einkaufst, hast du einen Kassenzettel gegeben, damit wir das mal kennen. Wie viel? 7%. Okay. Ich bin mir nicht sicher, du hast ja immer verarbeitete Lebensmittel 19% und unverarbeitete 7%. Aber Brezi ist ja eigentlich verarbeitet, deswegen bin ich mir nicht so ganz im Klaren darüber, wie das ist. Also, du hast halt schon Steuern überwälzt bekommen, weil abführen muss die Steuer auf den Verkauf der Bäcker. Der hat gesagt, das sehe ich gar nicht ein, das gebe ich an meine Kunden weiter. Verlange mir. Das ist das Überwälzen. So, bei der Mehrwertsteuer kennen wir das, ja, bei der Tabaksteuer kennen sie die zwei Betroffenen auch. Bei der Brandwein- und Biersteuer, da sind mehr betroffen, die kennen das auch. Bei Mineralölsteuer kennt ihr es, ja, da ist auch ein Benzin drin, wenn ihr 1,60 Euro an der Tanke zahlt, ist ungefähr 1 Euro Abgaben an den Staat und 60 Cent gehen ungefähr an die Mineralölgesellschaften und die Vertriebseinheiten. Und wie gesagt, der Finanzminister sorgt die indirekten Steuern werden überwälzt, die direkten nicht. Man fragt ja, was meinst du mit so einer direkten Steuer? Ja, zum Beispiel die Einkommenssteuer. Weiß nicht, gibt es hier unter euch einen Fußballfan oder eine Fußballfanin? Oh. Ich habe letztens mal vorletztens Blödsinn. Also ich muss euch jetzt einfach mit Fußball beladen. Ja. Beim FC Bayern München, da ist ja für das Spielereinkaufen und sowas zuständig ein Hasan Salihamidžić. Und ich meine, die haben einen Spieler, der sich Tolisso nennt und Franzose ist. So, jetzt gehen wir mal von folgender Situation aus und Tolisso, sein Vertrag läuft aus und der Hasan muss mit ihm einen neuen ausfahren. Da ist er sagt, Tolisso, wir nehmen die, wir zahlen da 2 Millionen pro Jahr für einen neuen Vertrag. Da sagt der Tolisso, das finde ich schon ein schönes Angebot, aber weißt du was? Ich habe auch ein Angebot vom AS Monaco, auch für 2 Millionen. Da sagt der Hasan, ja, wenn das auch bloß 2 Millionen sind, warum bleibt es da nicht bei uns? Was sagt ihm dann der Tolisso? Nämlich null. Weil Monaco hat keine Einkommensteuer. So. Und was muss jetzt der Hasan machen, wenn er den Tolisso behalten will?
Wenn du mal die Einkommensteuer, die er sparen würde, oben drauf legen.
Genau. Reden wir mal so von 800.000 Euro oder 900.000, 45% Einkommensteuer, ja, dann sind wir bei 2,9 Millionen im Jahr. Ja, und dann geht der Hasan zum Khan Oliver und sagt, du, Spieler kosten heute jetzt ein bisschen mehr, ja, weil schon wegen der Steuer und so weiter, sagt dann der Oliver, ja, hat jetzt heute so Geld nicht gehabt. Oder sagt er, das Geld müssen wir reinholen. Was darfst du jetzt sagen, wenn du Präsident vom FC Bayern wärst?
Ja, das Geld irgendwie rein.
Dass man das reinholen, genau! Ja, wie geht es bis zum Sportverein? Wie holt ihr Geld rein?
Die Beiträge erhöhen oder die
Zuschauer müssen. Die Beiträge kann er erhöhen, die Eintrittstickets kann er teurer machen. Merchandising kann er teurer machen, Fernsehrechte kann er teurer verkaufen und so weiter und so fort. Wer zahlt dann so diese 900.000 mehr? Die Mitglieder und Fans und so, die zahlen dann diese 900.000 Euro mehr. Also die Frage, ist das jetzt nicht ein halber Wälzen? Eigentlich schon, oder? Weil die 900.000, die der FC Bayern mehr ausgeben muss, für ein Tolisso der Gage, wird auf die Fans überwälzt. Einfach nur über den Preis. Das ist zwar dann nicht auf dem Kassenzettel, wenn du ins Stadion gehst, na, drin, von diesen 32-Euro-Tickets sind 4 Euro für die Einkommensteuer vom Tolisso. Aber letztendlich ist es im Preis einkalkuliert und damit überwälzt.
Aber ist da nicht mit Überwälzbarkeit gemeint, dass das quasi direkt halt überwiesen wird und jetzt klar ist das jetzt, auch wenn man es ganz groß betrachtet, jetzt überwälzt, aber wird das nicht diese Überwälzbarkeit hier, wie soll ich das sagen, bei den indirekten Steuern, da steht das ja quasi drauf, dass wir die Steuern auch zahlen, das heißt, geben uns Unternehmen das weiter, aber so eine Einkommensteuer wird ja jetzt nicht immer, wenn man eben so Fuß das vielleicht weitergeben, aber Unternehmen.
Na, das ist mal wieder bei unserem Ausgangsthema, nämlich wie definieren wir das? Ja? Wenn wir Überwälzung so definieren, dass ein amtlicher Ausweis über die Weitergabe dieser Kosten besteht, dann würde zum Beispiel auch die Brandweinsteuer nicht überwälzt, weil du auch irgendwo lesen kannst, wie viel Brandweinsteuer du zahlst, wenn du eine Flasche Wodka kaufst. Wenn du aber sagst, wenn die ökonomische Belastungswirkung weitergegeben wird an diejenigen, die nicht die Steuer zahlen müssen, dann ist das, was wir jetzt gerade mit dem Tolisso konstruiert haben, als Beispiel zu 100% der Überwälzung. Das zeigt man wieder, ja, dass es ganz wichtig ist, die Hoheit über die Begriffe zu haben. Wer die Hoheit über die Begriffe hat, der definiert, was Sache ist. Deswegen, es wird immer vielfach unterschätzt, wie viel Macht in einem Laden derjenige hat, der das Protokoll führt. Aber letztendlich definiert er, was gesagt worden ist. Ja. Also, das wirst du eigentlich nicht vertieft merken mit diesen direkten und indirekten Steuern. Nur das taucht als Begriff immer wieder auf. Es taucht vor allem auch deswegen auf, weil man sagt, indirekte Steuern merken die Leute weniger, da gibt es weniger Steuerwiderstand. Und deswegen gibt es so einen langfristigen Verlagerungstrend, weniger direkte Steuern wie Einkommensteuer und sowas und mehr indirekte Steuern wie Mehrwertsteuer. So, jetzt aber zu einem etwas nochmal interessanteren Begrifflichkeit. Ah, ist jetzt ein bisschen futzig, gell? Ich muss mich für die Optik meiner Folien eigentlich entschuldigen, weil die sind ja sicherlich nicht präsentationstechnisch ideal. Ich versuche da immer einen faulen Kompromiss zu machen zwischen etwas, das präsentationstechnisch funktioniert und etwas, das als Skriptersatz funktioniert. Und so also nicht alles mitschreiben lässt. Und dann kämen solche Folien zustande, wo ich also drei Begriffe drauf habe, nämlich Gebühren, Beiträge und Steuern. Und damit alles drauf Platz hat, schrumpft halt dann die Schrift entsprechend. Also ich hoffe, ihr seht mir das noch, dafür müsst ihr nicht so viel mitschreiben. Also wir haben drei Kategorien von Abgaben, die der Staat verlangt. Gebühren, Beiträge und Steuern. Die Frage ist, wo ist eigentlich der Unterschied? Warum ist das nicht alles eins? Fangen wir an mit der Gebühr. Eine Gebühr wird immer dann fällig, wenn jemand vom Staat eine bestimmte Leistung verlangt. Also zum Beispiel, du verlangst von der Stadt Ravensburg, dass sie den Müll abholen soll. Die Stadt Ravensburg machen wir, aber dafür erheben wir eine Müllgebühr. Oder du sagst, ich will, dass das schmutzige Wasser vom Duschen irgendwo abgeleitet wird. Sagt die Stadt Ravensburg, machen wir, dafür verlangen wir eine Kanalgebühr. Das heißt, hier gibt es ein ganz klares Prinzip, Leistung verlangt, als Gegenleistung Gebühr eingenommen. Die Gebühr ist zweckgebunden, sie darf nicht für etwas anderes verwendet werden. Beispiel aus meiner Wohngemeinde Kempten. dort ist es so, dass der öffentliche Haushalt ein bisschen knapp bei Kasse ist. Und es gibt aber einen Topf, wo ziemlich viel Geld drin ist, nämlich die Stellplatzrücklage. Und da ist es so, dass wenn jemand ein Bauvorhaben hat in Kempten und er hat auf dem eigenen Grundstück nicht ausreichend Parkplätze, dann kann er eine Ablöse bezahlen als Gebühr an die Stadt dafür, dass dann die Leute im öffentlichen Raum parken, wo mit öffentlichen Geldern Parkplätze geschaffen wurden. Diese Stellplatzgebühr, die darf nur verwendet werden für den Bau von Stellplätzen. Parkhäusern oder sowas, Tiefgaragen oder Stellplätze an der Oberfläche. Sie darf nicht zum Beispiel verwendet werden für den allgemeinen Straßenbau oder für den Schulhausbau oder so etwas. Da gibt es zwei Anforderungen. Also erstens die Zweckbindung und zweitens die Angemessenheit. Eine Gebühr darf nicht höher sein als der Aufwand, der entsteht. Also wenn zum Beispiel ihr euren neuen Reisepass braucht und man würde euch da 200 Euro in Rechnung stellen als Passgebühr, dann wäre ihr gut bedient zu sagen, ich hätte gerne einen Nachweis über die Kosten, die zu dieser Höhe der Gebühr führen. Denn wenn das nicht erbracht werden kann, dann muss die Differenz erstattet werden. Da gibt es hier aus Baden-Württemberg ein nettes Urteil. Das Land Baden-Württemberg hat mal eine Immatrikulationsgebühr verlangt. Das wäre eine Reimmatrikulationsgebühr. Jedes Semester, wenn du dich wieder zurückgemeldet hast an deiner Hochschule, dann hast du damals 100 D-Mark zahlen müssen. Und was machen junge Studenten, wenn sie gut drauf sind? Sie erheben eine Klage gegen das Land Baden-Württemberg und haben gesagt, das ist viel zu viel, was ihr da verlangt. Dann hat sich das Gericht nachweisen lassen von den Hochschulen, wie viel Kosten denn entstehen für diese Immatrikulation oder Reimmatrikulation. Da hieß es ja so ein Zehner oder sowas. Und dann war das Urteil, ihr müsst 90 D-Mark wieder erstatten. Über die ganzen Jahre, die ihr das eingenommen habt. Ja? Das ist also wichtig zu wissen, wenn so eine Titulatur kommt, Gebühr, dann hat das auch eine bestimmte Auswirkung. Die Auswirkung ist, es darf nur das damit bezahlt werden, was auch inhaltlich drinsteckt. Es darf nicht mehr verlangt werden als das, was es kostet. Ja? Und dann weiß man also, da kann es nicht so zu Übertreibungen kommen. Nächste Kategorie ist der Beitrag. Das hat ganz viel gemeinsam mit der Gebühr. Auch hier sind die Einnahmen zweckgebunden. Auch hier ist der maximale Beitrag limitiert durch das, was damit finanziert werden soll. Der Unterschied ist der, dass bei den Gebühren ja direkt eine Leistung angefordert wird. Ja, ich sage, ich will das haben, dann zahle ich die Gebühr. Bei den Beiträgen, die werden fällig, wenn ich die Möglichkeit habe, eine staatliche Leistung in Anspruch zu nehmen. Also zum Beispiel, ihr müsst euren Arbeitslosenversicherungsbeitrag, der euch abgezogen wird von der Gage, da müsst ihr ja nicht arbeitslos sein, um das zu bezahlen, sondern genau umgekehrt funktioniert das. Ihr zahlt es, solange ihr Arbeit habt, damit ihr beim Bedarfsfall bei Arbeitslosigkeit die Möglichkeit habt, daraus Leistungen zu beziehen. Genauso im Rentenversicherungsbeitrag, Krankenversicherungsbeitrag. Andere Beiträge, Studentenwerksbeitrag zahlt es alle. Ja? Das heißt noch lange nicht, dass das Studentenwerk euch deswegen auch eine Bude zur Verfügung stellen müsste oder dass es hier eine Mensa betreiben muss oder sonst was. Das bedeutet nur, ihr hättet unter Umständen vielleicht die Möglichkeit, eine Leistung dort so in Anspruch zu nehmen. Da ist ja eine gewisse Typisierung möglich. Ja, es war über viele Jahrzehnte so, dass es hier in Ravensburg zwar Studenten gab, aber keine Mensa. Und die haben den gleichen Studentenwerksbeitrag bezahlt wie die Kollegen in Konstanz, die nicht nur eine Mensa hatten, sondern auch noch Studentenwohnheim. Das war grundsätzlich legal, weil man ja irgendwelche anderen Leistungen der Studentenwerkstatt in Anspruch nehmen kann, und was ich, psychologische Betreuung, BAföG-Beratung und so weiter, die ja hier auch geboten waren. Und auch man so einen Mischtopf macht. Ja. Ein Studentenwerk kostet so und so viel, geteilt durch 100.000 Studenten, macht pro Nase so und so viel, das ist der Beitrag. Aber, ja, irgendwann hat dann der Schwarze Loch, gell, und dann kommen halt doch die Studenten auf die Idee, dass sagen, warum sollen wir eigentlich das gleiche wie die Konstanzer, wenn wir nur einen Bruchteil von den Leistungen haben. Und dann hat man gesagt, ja, irgendwo findet man noch Abstellkammer, wo man Mensa einbauen kann, damit die Ruhe ging, ja. Satt und sauber füttern. Die Erschließungsbeitrag, der ist immer dann fällig, wenn eine Kommune Baugrundstücke, baureif macht, indem sie einen Straßenanschluss schafft, Kanal bereitstellt, Stromzufuhr bereitstellt und so weiter, dann gilt das Grundstück als erschlossen und erst wenn es als erschlossen gilt, darf es auch bebaut werden. Aber typischerweise muss man nicht bauen. Man zahlt aber trotzdem, weil man ja bauen könnte. Das sind so Beispiele. Ja. Oder was ihr vielleicht auch zahlt, ist der Rundfunkbeitrag. Ganz wichtig, es ist nicht eine Rundfunkgebühr, weil da müsstet ihr tatsächlich ARD, Deutschlandradio und ZDF nutzen. Wenn es aber ein Beitrag ist, kommt es nicht auf die Nutzung an, sondern nur, dass ihr die Möglichkeit hättet, das zu nutzen. Ihr seht wieder die Definitionshoheit. Ja. So, jetzt schauen wir mal, was ist mit den Steuern. Da gibt es jede Menge Unterschiede. Erstens, die Einnahmen aus Steuern sind nicht zweckgebunden. Die können beliebig verwendet werden. Wenn euch demnächst mal wieder irgendjemand klar machen will, wir müssen die Mehrwertsteuer erhöhen oder die Tabaksteuer erhöhen oder was weiß ich, um eine bessere Ausbildung der Kinder zu finanzieren. Also, das ist ein totaler Scheiß. Ja? Wir haben Geldbedarf und haben halt mehr Geldbedarf für die Kinder, ist auch recht. Aber deswegen ist es noch lange nicht so, dass das, was da an Aufkommen entsteht durch die Steuer, auch tatsächlich in die Kinderausbildung reinfließt. Ja, es gibt ja Leute, die sind so naiv und meinen, die Kfz-Steuer hätte irgendwas mit Straßenbau zu tun. Ja, hilft das. Deswegen war doch der Steuer auch nicht so geil auf die Maut. Weil die Maut, das ist ein Beitrag. Und der Beitrag ist zweckgebunden. Und da kann dann der Steueranwalt durch die Lande fahren und überall irgendwelche Felder durchschneiden und sagen, diese Straße spendiert sie in der Andi mit Hilfe der Maut. Wohingegen, wenn jetzt die Autofahrer Kfz-Steuer zahlen, ja, dann konnte es in die Schulen verschwinden, in der allgemeinen Verwaltung verschwinden, meinetwegen in der Anschaffung von einem neuen Panzer verschwinden oder was weiß ich. Und das ist völlig okay. Weil Steuern nicht zweckgebunden. Haben wir schon wieder was gelernt, wie man politischen Jargon einschließen kann. Okay? Wie schaut es denn eigentlich aus, wenn ihr euch zwei aufregen? Fühlt ihr euch unterdrückt?
Nee, alles gut.
Alles gut? Also sonst hätte ich euch den Rücken gestärkt. Ja. Weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt kaum eine Bevölkerungsgruppe in Deutschland, die so, ja, ich würde sagen, so elementare Funktionen in unserem Staat übernimmt. Wie die Raucher. 2001, 9. September. 11. September. Da waren ja in New York und Washington diese großen Attentate. Und hinterher haben wir gesagt, es hat uns manche am linken Fuß erwischt, da haben wir einfach keine Ahnung gehabt. Was lernen wir daraus? Ja, wir müssen mehr für Sicherheit tun. Brauchen mehr Personal und so. Der Armer sagt, das kostet aber Geld. Ah ja, das kostet Geld. Ja, und haben wir Geld? Haben wir auch kein Geld. Ja, können wir irgendwo Geld herkriegen? Ja, eine Steuererhöhung. Ja, und welche Steuer erhöhen wir?
Die Tabaksteuer!
Weil ihr seid ja solche Suchthackeln, ja, bloß weil ihr jetzt bei Kleidigungen hört, ja, noch lange nicht auf zum Rauchen. Deswegen haben wir gesagt, erhöhen wir die Tabaksteuer als Beitrag zur deutschen Sicherheit, also als Beitrag für ihren Beitrag zur deutschen Sicherheit. Aber das ist ja noch nicht gut. Versteht ihr mich noch, oder bin ich zu sehr im Bayerischen? Das ist noch nicht nur. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff mal gehört habt, versicherungsfremde Leistungen. Wir haben die deutsche Sozialversicherung. Und da wird immer mal wieder gesagt, die ist auch zuständig für, zum Beispiel die deutsche Rentenversicherung ist zuständig für Reha-Leistungen. Wenn es da eigentlich Reha-Leistung ist oder eher Gesundheit, warum ist da nicht die Krankenkasse zuständig? Ja? Das ist eigentlich eine versicherungsfremde Leistung der Rentenversicherung. Eine andere versicherungsfremde Leistung war bei der deutschen Krankenkasse angesiedelt, bei gesetzlich, nämlich die Geburtskosten und die Schwangerschaftsbegleitung. Wisst ihr es jetzt nicht? Ihr kennt euch da besser aus wie ich. Es ist eine Krankheit, wenn man schwanger ist. Was sagst du? Nicht wirklich, gell? Und ist Gebären eine Krankheit? Auch nicht, gell? Ja, also, vielleicht hat es dann doch nicht so viel bei der Krankenkasse zu tun, also müssen wir es da rausnehmen. Da haben wir gesagt, aber wenn wir mir das da rausnehmen, stell dir bloß vor, diese ganzen schwedischen Frauen, ja, wenn sie dann da, wenn das Kind auf Welt kommt, im Kreißsaal, ja, da sind wir total matt von 10 Stunden Wehen oder was, und dann kommt da die Verwaltung daher und sagt, das kostet jetzt 4.000 Euro. Ja, wie stellen wir das Kind wieder zurück? Die Sparkosten. Das können wir nicht brauchen. Die Kosten muss jemand tragen. Ja, haben wir gesagt, werden, haben wir gekriegt? Nein. Warum kann das mehr nicht mehr?
Ha! Die Raucher!
Man hat dann nämlich wieder gesagt, wir müssen die Tabaksteuer erhöhen. Da war andere ja, aber die Tabaksteuer war dabei, damit wir die Gebärkosten bezahlen können. Weil ihr wisst ja, auf den Packungen steht ja drauf, ihr seid eh unfruchtbar und impotent, gell. Insofern könnt ihr euch wenigstens finanziell beteiligen an dem Ganzen, wenn schon nicht physisch. Insofern also wieder im Namen der Bundesregierung und der jungen Bevölkerung und insbesondere von Rentenanwärtern wie mir, vielen Dank für das unterstützende Geburten. Also ihr seht, wenn ihr das nächste Mal die beiden beim Typen seht, macht das jetzt hier kein Klapping mehr, weil sie arbeiten für Deutschland, geben ihr Bestes für ihre Gesundheit. Aber sonst nicht oft, so ist dieses Opferwillen, diese Opferbereitschaft, so bis zum letzten Röckler. Wenn ich dann nicht früher aus VWL bleibt, aber das wäre ich gleich. So. Das hat sogar sie verstanden, ja, obwohl es im breitesten Bayerisch erzählt war. Also, die Einnahmen sind nicht zweckgebunden. Die Höhe der Steuern ist eigentlich nur durch das Existenzminimum begrenzt. Es gab mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, den sogenannten Halbteilungsgrundsatz, wonach der Staat nicht mehr als die Hälfte dessen, was die Bürger verdienen, für sich beanspruchen dürfe. Das ist dann ein paar 10 Jahre später vom großen Senat des Bundesverfassungsgerichtes, der hat ja 2 Senate, und die große Kammer sind beide zusammen, ist dann dieses Urteil aufgehoben worden. Es darf also mehr als die Hälfte kassiert werden. Eigentlich die Grenze ist nur das Existenzminimum. Es besteht kein Anspruch auf Gegenleistungen. Ja, das ist eine Zwangsabgabe an den Staat ohne jedweden Anspruch auf irgendeine Gegenleistung. Man sagt einfach, du hast Einkommen, egal wie man das jetzt definiert, deswegen bist du fällig. Oder du hast eine Prinzen gehabt, deswegen bist du fällig. Oder du hast Zigaretten gehabt, deswegen bist du doppelt fällig. Typische Sachen, an die wir anknüpfen, ist, dass jemand das Eigentum an etwas hat. Zum Beispiel Hundesteuer oder Grundsteuer. Dass jemand ein Einkommen hat oder dass jemand etwas kauft. Grunderwerbsteuer, Mehrwertsteuer, Tabaksteuer usw. Ein individueller Nutzen aus irgendwas ist nicht nötig. Da gibt es noch eine Besonderheit, die sogar der Abgabenordnung festgehalten ist. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebensache sein bei einer Steuer. Denkst du im ersten Moment, hä? Was ist denn der Scheiß? Dann brauchst du es doch gleich nicht mal, wenn sie da nicht Einnahmen erzielen wollen. Aber das ist zum Beispiel bei Lenkungssteuer. Die Idee ist ja eigentlich, dass der Idealfall wäre, der Gott hoffentlich nie eintritt, dass wenn die Tabaksteuer verlangt wird, dass dann die Raucher sagen, das ist mir jetzt teuer, ich höre jetzt auf. Dann würde ja das Steueraufkommen auf Null gehen. Man würde aber die Tabaksteuer trotzdem lassen, weil man sagt, das erreicht ja eine positive Lenkungswirkung, nämlich dass weniger geraucht wird. Es gibt so Steuern, die sind ein Minusgeschäft für den Staat. Da ist der Aufwand für die Erhebung größer als das Aufkommen. Typischerweise bleiben die deshalb, weil man sagt, die haben eben so eine Lenkungswirkung. Beispiele für Steuern, ja, habe ich da eine ganze Reihe aufgeschrieben. Zwei Sachen möchte ich euch noch mitgeben in dem Zusammenhang mit Steuern. Steuern sind der Preis der Zivilisation. Das finde ich ist ganz wichtig. Im Prinzip wollen wir alle weniger Steuern zahlen. Ist soweit okay? Warum auch nicht? Aber ich finde, wenn man das verlangt, dass man weniger Steuern zahlen will, dann sollte man irgendetwas benennen, was einem bisher der Staat an Leistung hat zukommen lassen, was man dann künftig selber bezahlen will. Dann, finde ich, hat man das Recht, weniger Steuern zu zahlen. Aber zu sagen, ich halte beide Hände auf, kassiere alles Mögliche ab, was der Staat bereitstellt, und will dann noch weniger Steuern zahlen, das ist einfach unverschämt. Aber gegen. Da insbesondere in den oberen Einkommensgruppen auch. Das zweite ist mehr anekdotischer Art, ganz unten. Die Kunst des Steuereinnehmens ist, die ganz zu rupfen, ohne dass sie scheitern. Man muss also immer schauen, wie man das gut verteilt. Auch wieder ein Beispiel aus der Tabakszene. Man hatte mal die Idee, weil man dort wieder Geld gebraucht hat, die Tabaksteuer um 1 Euro pro Packung zu erhöhen. Und irgendwann ist dann auch aufgefallen, hey, das könnte ja eine Wirkung haben. Nämlich die, dass weniger geraucht wird. Und dann haben wir beschlossen, dass wir das in 3 Schritten erhöhen, 1 Euro, damit die Raucher nicht zu sehr verscheucht werden. Also, das ist dieses, die ganz rupfen, ohne dass sie zu viel Schleich dabei ist. Ja, warum haben wir uns jetzt mit diesen Begriffen auseinandergesetzt? Außer, dass es einfach nett war. Damit wir das mal sehen. Nicht, damit wir es hinterher zeichnen können. Was ist bei dir für Unglücksfall passiert?
Das sieht ja richtig schlimm aus.
Hast du das eigentlich für die App umgewandelt? Okay, dann ist es der Fehler. Magst du die Seite App umgewandelt?
Ja.
Aber wieder bitte auf. Ja, wie dem auch sei. Wirtschaftskreislauf, den kann man eben deutlich komplexer machen, indem man die anderen Sektoren auch mit einbezieht. Das, was ich euch hier zeige, ist so eine mittlere Komplexität. Da sind alle Sektoren dabei, aber nicht alle einzelnen Leistungs- und Finanzströme sind hier aufgeführt. Ich habe hier sowieso nur die Finanzströme aufgeführt. Private Haushalte und Unternehmen, Kämmerschau, Konsumgüterkäufe, Faktorentgelte. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, den Unternehmen entweder Eigenkapital zu geben als Anteilseigner oder ihnen Geld zu leihen als Fremdkapital. Das wären also hier so Sachen. Dann mit dem Staat, da zahlen die privaten Haushalte die direkten Steuern an den Staat. Sie erhalten unter Umständen Transfers. Und dann gibt es aber auch noch Faktorentgelte, die der Staat an private Haushalte zahlt. Nicht an alle, aber an einige. Was kann denn das sein? Warum fällt da so ein Faktorentgelt an, das der Staat kassiert? Von den nicht kassiert, sondern zahlt an die privaten Haushalte. Ja?
Kann sowas vielleicht Hartz IV sein?
Das wäre ein Transfer.
Okay. Das ist so wie eine Steuererklärung machen, wenn man Steuern wieder zurückkriegt.
Steuern wieder zurückkriegen, das würde man eigentlich verrechnen hier, dass die korrekte Höhe an direkten Steuern gemacht wird. Da denkt es nochmal an Professor Bauer zum Beispiel. Ja?
Das ist dann Gehalt
und Lohn, wenn wir im Staat. Genau. Das Beamtensalär oder Angestelltengehälter und so weiter, das sind ja Faktorentgelte, die vom Staat an die privaten Haushalte gehen. Oder der Staat braucht immer wieder Kredit. Die Zinsen, die er da irgendwann mal gezahlt hat in der Vergangenheit, sind Faktorentgelte, die an die privaten Haushalte gehen. Oder das Land Baden-Württemberg hat hier von dieser Stiftung angemietet, dieses Gebäude hier für die Vorlesungen. Diese Mieten und Pachten sind Faktorentgelte von Land Baden-Württemberg an die Vermietungsgesellschaft da. Ja, man kann dem Staat auch Geld leihen, das wäre dann diese Fremdkapitalanlage. Eigenkapitalanlage beim Staat geht nicht, weil der gehört allen Bürgern, nicht Einzelnen. So, Verbindungen zwischen Staat und Unternehmen. Der Staat kauft Sachen ein, vom Block bis zum Panzer. Er gewährt an bestimmte Unternehmen Subventionen und er kassiert auch Steuern, und zwar direkte, zum Beispiel Körperschaftssteuer oder indirekte, zum Beispiel die Mehrwertsteuer oder Tabaksteuer, die er über die Unternehmen abführt. Ja, dann gibt es das Ausland oder besser die übrige Welt. Da haben wir Exporte und Importe, die werden hauptsächlich getätigt von den Unternehmen. Es gibt auch Faktorentgelte, die da gehen können, und zwar in beiden Richtungen ist sowas denkbar. Hier zum Beispiel, wenn ein Faktorentgelt ins Ausland geht, da könnte man zum Beispiel daran denken, dass wir in München eine Microsoft GmbH haben, die erzielt Gewinne bei ihrem Geschäft in Deutschland und überweist die an Microsoft Incorporated in Seattle. Und diese Gewinnausschüttung ist dann ein Faktorentgelt, das heißt von einem inländischen Unternehmen ins Ausland geht. Natürlich kann es auch zum Beispiel sein, dass jemand in Konstanz wohnt und in der Schweiz arbeitet und dann von einem Schweizer Unternehmen seinen Lohn und Gehalt überwiesen bekommt, dann ist das ein Faktorentgelt, das aus der Schweiz nach Deutschland an einen privaten Haushalt fließt. Oder der Kollege hat sich nicht nur sein Servicebook gekauft, sondern auch gleich noch ein paar Microsoft-Aktien, dann kriegt er Dividende, auch das wäre ein Faktorentgelt aus der übrigen Welt an den privaten Haushalt. Ja, der Sektor Staat kann Transfers geben in beide Richtungen. Der Klassiker in der Hinsicht ist die Europäische Union. Wir zahlen zum einen Beiträge in den Topf der EU ein und zum zweiten fließt auch wieder Geld zurück. Und das zum Beispiel als dann vom Staat weitergeleitet wird als Zuschüsse an die Landwirtschaft. Zunächst einmal der Zuschuss an die Landwirtschaft selber, das wäre eine Subvention, aber das Geld, das der Staat kriegt, damit er es dafür weiterverwendet, das ist dann ein Transfer. Oder wir können auch als Transfer ins Ausland anschauen, Entwicklungshilfe, ja sowas, ja. Da gibt es verschiedene Varianten. Ja, dann haben wir diesen Pol Vermögensbildung, damit ist es Nummer 6, ich würde den aus dem Sektor Unternehmen rausnehmen, damit das nochmal meine Ansicht verdeutlicht, dass das kein eigenständiger Sektor ist, sondern nur eine Untergliederung. Da wird halt einmal überschüssiges Geld hingegeben und zum zweiten fehlendes Geld geholt. Das eine nennt man Sparen, das andere nennt man Kredit aufnehmen. Und das gibt es mit allen möglichen Partnern. Ja, es gibt sogar hin und wieder mal den Fall, dass der Staat was zum Sparen hat. Jetzt in Corona-Zeiten nicht, wie wir sehen werden. Aber davor hat er hin und wieder mal einen Haushaltsüberschuss gemacht. Ah, weil ich gerade jetzt das Wort Haushaltsüberschuss verwende, hat das geheißen, dass der Olaf, solange er Finanzminister war, in Vor-Corona-Zeiten, dass der Olaf keine Schulden gehabt hat? Wenn man einen Haushaltsüberschuss gehabt hat? Ist Haushaltsüberschuss gleichbedeutend mit keine Schulden haben?
Also, ich bin mir sicher, aber ich würde sagen, nein, weil wir haben ja gesagt, dass es nur gleichbedeutend haben, bei beiden Beträgen, also in den Sektor Unternehmen, Sektor Haushalte, wenn die Beträge gleich sind und damit sind auch die Kapitalmarkt gleichbedeutend.
Also ja. Das macht es eigentlich fast zu kompliziert. Manchmal muss man einfach so den gesunden Menschenverstand mit hineinnehmen und mal sagen, hey, teile mal auf dieses komplizierte VWL. Grundsätzlich, Haushaltsüberschuss heißt nur, dass die laufenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt waren. Das sagt aber nichts darüber aus, was mit den Schulden der Vergangenheit passiert ist. Auch in den Jahren, in denen die Bundesrepublik Deutschland einen Haushaltsüberschuss hatte, hatte die Bundesrepublik Deutschland einen Kreditbedarf in der Größenordnung von 280 bis 300 Milliarden Euro pro Jahr. Und zwar deshalb, weil die Bundesrepublik Deutschland alte Schulden tilgt, indem sie neue Schulden aufnimmt. Kannst du mal das vielleicht vorschlagen in der Bank deiner Eltern, ja? Hat man deine Eltern ein Haus, wohnen schön drin, sagen, zahlen wir ein bisschen Zinsen, aber tilgen da wir nicht. Und dann sagt die Bank irgendwann, ja, wir haben gedacht, ihr tilgt es einmal. Dann sagt die, nein, das haben wir uns beim Urlaub angeschaut, der tilgt da nicht. Gib uns einfach einen neuen Kredit, mit dem tilgen wir dann den alten. Funktioniert das? Nicht wirklich. Ja, warum funktioniert das beim Staat? Weil er nicht stirbt und er pensioniert wird. Ja? Das ist der Grund, warum es beim Staat geht, dass der auch ohne Tilgung sowas weiterschieben kann in Zukunft. Das Problem ist natürlich, du hast es vorher gehabt mit der Inflation, wenn es so ist. Und wenn jetzt die Europäische Zentralbank tatsächlich zu dem Schluss kommen sollte, es ist ja eine richtige Inflation, nicht bloß ein statistischer Artefakt. Da müssen wir ja vielleicht doch die Inflation bekämpfen. Dann täte die unter Umständen im Gegenzug die Zinsen erhöhen. Dann würde plötzlich auch für die Staaten es teurer, sich Kredit zu besorgen. Dann hätte der Olaf plötzlich nicht mehr die Situation zum Teil, dass er sagen kann, es gibt eigentlich nichts Billigeres wie Kredit. Weil im Moment, wenn Sie, wer sind jetzt eigentlich Finanzminister? Achso, der Lindner, ja. Der Christian. Also wenn Sie der Christian im Moment bei Geld leiht, dann geben ja diejenigen, die ihm das Geld leihen, ihm noch ein Gürtel dazu. Ein Bonbon dazu. Nämlich, du kriegst weniger zurück, als du hingegeben hast. der im Moment für 10 Jahre Kreditlaufzeit von der Bundesrepublik Deutschland immer noch minus 0,3% pro Jahr Zinssatz. Minus. Ja? Das heißt, du verlierst pro Jahr 0,3%, weil die Zinsen halt insgesamt so niedrig sind. Wir hatten aber schon die Situation, wenn sich die Bundesrepublik Deutschland für 10 Jahre Geld geleitet hat, zu D-Mark-Zeiten, also für alle Nicht-AfD-Wähler, die AfD ist ja immer der Meinung, mit der D-Mark war alles besser und der Euro ist ja untergegangenes Abendland und die Europäische Zentralbank ist ja sowas von schlimm und überhaupt Deutsche Bundesbank, Amen. Ja. Zu Zeiten von D-Mark und Deutscher Bundesbank hatten wir die Situation, dass Staatsanleihen 10 Jahre 11% Zinsen gebracht hat. Oh ja. Da kullern wir heute die Tränen runter und das war scheiße, das kriegt ja wieder mal mit Aktien. Boah, wäre natürlich ganz souverän, sagt ich mit Bitcoin, schau mir das immer. Also vielleicht habt ihr das ganz dezent am Rande rausgehört. Die AfD ist für mich ein brauner Scheißhaufen. Da bin ich überhaupt nicht politisch neutral. Nicht im geringsten. Verachte diese Leute. Und werde sie auch bekämpfen, soweit ich es irgendwie kann. Sei es der Familie. Das ist also jetzt ein furchtbar kompliziertes Bild, ja, gebe ich gern zu. Das soll euch nur einfach zeigen, so ein paar Begrifflichkeiten, wie man die einordnen kann, wie man die zuordnen kann. Ja, zum Beispiel die indirekten Steuern, dass man die hauptsächlich mal von den Unternehmen zum Staat anschauen muss. Dass Transfers immer vom Staat ausgehen. Oder zu einer staatlichen Einheit gehen. Ja. Bayern und Baden-Württemberg beschweren sich ja immer wieder mal über den sogenannten Länderfinanzausgleich. Habt ihr das schon mal gehört, den Begriff? Das heißt, Bayern und Baden-Württemberg nehmen Steuern ein, haben aber nicht so viel davon, weil sie dann gleich wieder was an die armen Länder geben müssen. Und zu diesen armen Ländern zählt in ganz besonderem Maße Berlin. Berlin, da geht das ganze Geld sowieso schon hin. Ja, ich bin ja da ein bisschen gehässig. Ganz wieder meine innere Natur. Die Berliner sind faule Säcke, traditionell. Ja, das hat damit zu tun gehabt, dass halt in Berlin der Vier-Mächte-Status galt. Wenn du keine Lust hattest auf Wehrdienst oder Verweigern, Zivildienst dann, da bist du nach Berlin gegangen, du hast keins von beiden machen müssen. Wenn du nirgendwo in Deutschland die Chance hast, das Abitur zu kriegen, bist du nach Berlin gegangen, dann kannst du es beim Aldi kriegen. Wenn du Lust hattest auf möglichst viele Subventionen für möglichst wenig tun, gehst du nach Berlin. Diese Kultur hat sich auch nach der deutschen Wiedervereinigung gut gehalten. Gibt zwar da auch eine nette Gründerszene, habe ich mir sagen lassen, und jede Menge Bundesverwaltung, wo auch wirklich gearbeitet wird, aber es gibt auch noch jede Menge Schmarotzertum in Berlin. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass der Berliner Senat sagt, für unsere lieben kleinen Bürgereien machen wir die Kitas völlig kostenlos. Wir haben zwar kein Geld dafür, aber es gibt da eben den Schülerzahlgleich. Die Bayern und die Baden-Württemberger zahlen das dann schon. So darf man sich das vorstellen. Ja. In Bayern haben wir jetzt letztes Jahr eingeführt, oder also ich glaube so 4 oder 5 Jahre nach den Berlinern, die 100% der Kita kostenlos machen, hat man in Bayern gesagt, für Kinder ab 3 Jahre zahlen wir 100 Euro im Monat. Da muss ich dann sagen, finde ich nicht so ganz angemessen. Ja? Auch wenn die Berliner dann 2 oder 3 Opernhäuser haben, finde ich nicht so ganz zwingend erforderlich. Ja? Aber da kann man wahrscheinlich lang drüber streiten. Dass sie Geld kriegen, finde ich in Ordnung, weil sie übernehmen als Hauptstadt auch viele Aufgaben, die andere Städte nicht haben. Insofern ist es schon in Ordnung, dass sie dafür was kriegen, aber nicht in diesem Fall. Gut. Was kann man denn als nächstes? Irgendwo habe ich jetzt meine Maus aufgebaut.
Oh, positiver Außenbeitrag. Oh,
haben wir noch so viel Zeit?
Ja, ein bisschen dabei haben wir. Positiver Außenbeitrag hört sich einmal ganz gut, oder? Weil sonst war es ja ein negativer Außenbeitrag. Das ist das nächste Produkt.
Was ist damit gemeint? Der Außenbeitrag ist zunächst einmal definiert als die Summe der Exporterlöse für Waren und Dienstleistungen minus die Summe der Importzahlungen für Waren und Dienstleistungen. Also Exporte von Waren und Dienstleistungen minus Importe von Waren und Dienstleistungen. Exporte von Waren und Dienstleistungen minus Importe von Waren und Dienstleistungen. Das ist der Außenbeitrag. Wenn der positiv ist, dann haben wir mehr exportiert, als wir importiert haben. Die Frage ist, ob das jetzt so pausenlos positiv ist. Nehmen wir doch mal unsere griechischen Freunde. Urlaub in Griechenland ist das was Schönes. Schon, gell? Schöne Inseln, Strände, kurz essen, Sonne, warm. Fürs Rheinatische von uns heute leider irgendwie gut. Die Griechen haben etwas touristisch gelitten. A, unter der Türkei, B, unter Nordafrika, weil die das billiger machen. Insbesondere diesen All-Inclusive-Zeug haben die Griechen ein bisschen verpennt. Aber wir Deutschen fahren alle noch gern hin. Bloß das Problem ist, die Griechen kaufen noch lieber bei uns ein. Und zwar vom Feta angefangen, was das ist ein griechisches Produkt, aber die Masse vom Feta wird in Deutschland hergestellt und auch Griechenland verkauft, weil die nicht so viel Viecher haben, die Milch geben. Bis hin zum Mercedes für den avancierten Einzelhandelskaufmann. In der Summe hat Griechenland in den letzten Jahren eigentlich immer mehr in Deutschland eingekauft, als wir dort eingekauft haben. Das heißt, wir hatten mit Griechenland einen positiven Außenbeitrag. Kann sich jemand erinnern, war da mal irgendwas mit Griechenland und Kredit und so? Weißt du noch, war da irgendwas? War mal ein kleines Replay für mich. Ja, die Griechenland haben sich ein bisschen übernommen, ja, haben ein bisschen über ihre Verhältnisse gelebt. Und da haben wir dann gesagt, ja, also wir wissen in zwei Szenarien. Entweder wir kicken die Griechen raus aus dem Euro mit ungewissen Folgewirkungen, Dominoeffekt und so weiter. Und oder wir lassen die Griechen drin im Euro und müssen dann aber die Griechen unterstützen, damit sie es vergleichen, damit sie nicht abkratzen. Und aber sagt er, okay, wähle Alternative 2, schaut irgendwie besser aus, weil man dann nicht diesen Domino-Effekt befürchten muss, dass als nächstes die Italiener kippen, die Spanier, die Portugiesen und die Iren, die waren damit auch alle fertig, wo die Griechen fertig waren. Dann haben wir gesagt, Griechenland ist relativ klein, das macht es relativ billig, wenn wir die unterstützen. Wenn wir Italien oder Spanien unterstützen müssten, das wäre viel, viel teurer, weil die viel, viel größer sind. Also auch beim Griechenland unterstützt. Warum war der Unterstützungsbedarf entstanden? Naja, die Griechen haben aus vielen verschiedenen Gründen Kredite aufgenommen im Ausland, aber einer der Gründe, warum Deutschland da gut dabei war als Kreditgeber, war, weil wir immer einen positiven Außenbeitrag hatten. Stell's dir einfach mal so vor. Du bist jetzt einmal die schöne Helena aus Griechenland und ich bin der deutsche Michel. Und ich kaufe gerne bei dir was ein für den Urlaub. Da bin ich näher bei der schönen Helena. Die schöne Helena sagt, Motion haben, Mercedes vorne ist ein schönes Auto. So, ich kaufe bei ihr immer ein für 40 Euro, sie kauft bei mir immer ein für 50 Euro. Wie lange geht es gut? Irgendwann werde ich ihr die fehlenden 10 Euro leihen müssen. Ja, weil sie kauft bei mir für 50 ein. Das heißt, ich nehme immer munter Geld ein, brauche ja nur 40, um sie zu bezahlen, kann immer was auf die Seite legen. Das heißt, ich habe Geld, sie braucht Geld, dann match made in heaven. Ja? Also leihe ich ihr die 10 Euro und nächstes Jahr wieder 10 Euro und dann wieder 10 Euro und noch mehr 10 Euro und so weiter. Und irgendwann sitzt du auf einem schönen hohen Schuldenberg. Was soll die Kunde machen? So. Was soll die vorbei, vorbei? Dann bist du ja auch nicht mehr mein Kunde, wenn du nicht mehr Zeit hast. Können wir dann etwas machen? Noch die schöne Helena. Kannst du wieder einen Kredit geben? Sag ich auch, vielleicht machen wir es doch, gell, weil was geht uns mal vielleicht auch nicht ein. So liegt es. Also wir sehen, dass, diese Stellung als Export-Vize-Weltmeister, die wir immer so vorziehen, dass diese Stellung als Export-Vize-Weltmeister auch gewisse Risiken mit sich birgt. Weil wenn das zu lange, zu einseitig ist, diese Handelsbeziehung, dann kommt es eigentlich dazu, dass der starke Exporteur dem Importeur auf die Dauer mit Krediten unter die Arme greifen muss. Und wenn er das nicht irgendwie handelt und er schaut, dass er das irgendwie auf vernünftige Dimensionen begrenzt, dann fliegt ihm das irgendwann um die Ohren. Entweder, dass dann unsere griechische Freundin sagt, jetzt sollen wir gar nicht mal retour, oder dass sie sagt, ich schlag vor, wir kürzen jetzt die Schulden auf die Hälfte, dann kann ich noch zahlen, und so weiter und fort. Alles Dinge, die uns jetzt nicht so tief freuen. So, damit hätten wir das Teil auch noch gefüllt. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Genießt das soweit möglich. Ich freue mich, wenn wir das Buch am Montag sehen. Wer gesund und munter ist, nicht kompliziert und gehen wir kompliziert. Und ihr schreibt halt eure Klausur, es geht zum Kenntnis und dann auch. Wie gesagt, wenn euch irgendwas in den Nachrichten über die Wege läuft oder so, was auch nur entfernt mit Wirtschaft zu tun hat, dann bringt es mit.
Ich kann mich auch vertragen. Ich bin in der Tür.